I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute tauchen wir, das sind Live Inselmann und ich, Johannes, wieder in die Präastronautik und die altmesopotamische Religion ein. Das ist der zweite Teil unseres zweiten Gesprächs, also unsere dritte Folge zum Thema Ancient Aliens, Ancient Civilizations und der großen Suche nach spannenden Mythen in unserer Vergangenheit und wie die durch moderne Pseudoarchäologie und Verschwörungstheorien neu interpretiert wurden. In der letzten Folge haben wir uns viel konkret mit den Anunnaki und mit Sitchin beschäftigt, der die Theorie quasi geformt hat, dass die Anunnaki Aliens waren, die uns besucht haben und die sämtliche menschliche Zivilisation hervorgebracht haben, damit wir als Goldsucher für sie Gold sammeln, um es kurz zu sagen. Ein wichtiger Teil, an dem wir heute daran anschließen oder wo wir heute da weiterreden, ist, dass wir uns ein bisschen anschauen, wer hat denn dann die Ideen von Sitchin wieder aufgegriffen und weiterverarbeitet. Dabei erzählt uns Live dann von Autoren wie William Bramley oder David Icke. Und am Ende der Folge haben wir noch was Besonderes vorbereitet, nämlich eine philologische Analyse einer Hymne. Eine Hymne für die Ishtar, und da hat Live mal seine Masterarbeit mitgebracht und wir schauen uns mal an, wie im Vergleich zu der ganzen Pseudoarchäologie denn tatsächliche Altorientalistik aussieht, an einem praktischen Beispiel, und das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick in die Arbeitswelt von einem Altorientalisten und was man da so auch im Studium macht. Von daher wird das so ein bisschen das Ende bilden. So viel dazu. Ansonsten reden wir noch über die Rolle vom Königtum und göttlicher Autorität in der altmesopotamischen Welt, über die Bedeutung von Ritualen und Symbolen und die Unterschiede zwischen der modernen und altmesopotamischen Weltanschauung. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann haben wir auch ein Patreon und ihr könnt uns auf YouTube unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Und ja, ansonsten machen wir jetzt direkt weiter im Text und Live und ich laden euch ein auf eine spannende Reise durch Mythos, Geschichte und moderne Rezeption von altmesopotamischen Mythen. Los geht's.
Was ja auch eben in der Präastronautik immer betont wird, eben diese Rolle des Himmels in der mesopotamischen Religion. Es wird eben behauptet, ja, es gibt diesen Mythos, die Götter sind damals vom Himmel gekommen und haben dann die Kultur gebracht. Ähnliches. Und die Götter sind natürlich außerirdische. Und ja, da ist manches Wahres dran, aber anders auch wiederum gar nicht. Also einerseits, man hat auf jeden Fall solche Mythen, wo eben der Himmel eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Wir hatten schon eben die ganze Vorzeichendeutung eben mit der Schrift des Himmels und so. Manche Gottheiten haben tatsächlich auch einen Himmelsbote. Also die Göttin Inanna zum Beispiel, die Stadtgöttin von Uruk, oder auch der Mondgott, der Nanna oder Sin. Und natürlich, das sind ja ausgerechnet die Gestirnsgottheiten, also Gottheiten, die eben mit Himmelskörpern identifiziert wurden. Inanna, Akash Ishtar mit der Venus oder eben der Mondgotte. Also die werden gedacht, dass sie praktisch mit einem Boot über den Himmel fahren. Das muss man also nicht unbedingt als Raumschiff übersetzen. Und es gibt tatsächlich mehrere Mythen, wo auch Tempel vom Himmel herabgebracht werden. Also eine
beste...
Ja, definitiv. Ein Text, der unter anderem als Inanna und Arn bekannt ist, oder Inanna ruht das Himmelshaus. Da geht es eben darum, dass die Inanna eben den Himmelsgott Arn heiratete und praktisch dann als Morgengabe von ihm diesen Tempel verlangte. Und er gibt ihn ihr nicht, ist das dann Eanna, also zu Deutsch Himmelshaus tatsächlich. Und dann stiehlt sie praktisch diesen Tempel, der sich noch im Himmel befindet. Und in einer ganz aufregenden Geschichte gelingt es ihr dann halt mit Hilfe ihres Bruders, des Sonnengottes, diesen Himmel eben bis auf die Erde zu bringen. Und dadurch entsteht dann erst auch das Lanzu-Meer und auch die Abfolge von Tag und Nacht in dem Fall, weil der Sonnengott da einmal durch die Unterwelt gehen muss. Und damit hat man dann eben natürlich diesen Sonnenlauf auch begründet. Und was wir jetzt mal auch aus der sumerischen Königsliste kennen, eben, dass das Königtum vom Himmel herabgebracht wird. Was tatsächlich wahrscheinlich so vorzustellen ist, dass es vor allem eben die Königsinsignien sind, also eben Krone und Zepter und Stab und Königsgewand, wenn man es zum Beispiel auch im Etana-Epos erwähnte, die dann eben von den Göttern herabgebracht und dem König, also zur Krönung übergeben werden. Und in dem Fall sind wir auch wieder bei den Ritualen. Eben auch solche Insignien zum Beispiel sind praktisch als Rituale zu verstehen, also wirkmächtige Entitäten eben. Und genauso auch die ganze Krönung und so. Also das Königtum an sich ist praktisch auch so ein ritualmächtiges Konzept. Das ist eben ein ganz zentraler Punkt in der mesopotamischen Weltsicht. Allerdings, was es nicht gibt, ist ein Mythos, dass allgemein alle Götter vom Himmel kamen. Das wird ja immer so behauptet, aber das kommt eigentlich nur von so einer Vulgärlesung von Sitchin. Gibt es nicht wirklich in den Quellen. Also es gibt das teilweise bei einzelnen Göttern. Also ich kenne zum Beispiel eine Hymne über die Göttin Babu. Und da heißt es tatsächlich, sie ist aus dem großen Himmelsinneren hervorgekommen. Sie ist nämlich auch eine Tochter des Himmelsgottes Arn. Aber dass so alle Götter per se vom Himmel auf die Erde kommen, widerspricht eigentlich total dieser damaligen Weltsicht. Denn letztlich ist ja die Wahrnehmung, die Götter waren schon hier, bevor Himmel und Erde überhaupt getrennt waren. Also es gab so ein Ur-Universum und dann werden erst Himmel und Erde voneinander getrennt durch einen Gott, ursprünglich wahrscheinlich vor allem Enlil. Später haben wir das ja eben auch in dieser Marduk-Theologie. Und dann erst wird praktisch dieser Kosmos so aufgebaut, wie wir ihn kennen. Und dann wird das als ausdifferenziert und manche Götter nehmen dann im Himmel praktisch ihren Wohnsitz und andere auf der Erde oder in der Unterwelt. Aber praktisch der gesamte Kosmos ist eben von Göttern bevölkert. Himmel, Erde und auch die Unterwelt. Also es gibt himmlische Götter, aber grundsätzlich nicht alle Götter.
Das macht ja auch Sinn, wenn man so ein komplett durchdrungenes Weltbild hat von dieser, ne? Also alles ist aus Göttern geschaffen, alles ist, wie wir leben mit den Göttern, sie sind unter uns, sie sind über uns, sie sind unter uns, sie sind überall, dann macht's, also dann zerfällt diese präastronautische Theorie ja irgendwie auch mit diesem Weltbild, finde ich. Ja? Also wenn das Weltbild jetzt tatsächlich gewesen wäre, jeder unser Tempel ist langsam vom Himmel heruntergestiegen und all unsere Götter kamen von dort, und dann könnte man sich ja fragen, ja, warum ist denn das so ein einseitiges Bild? Warum, ne, wird denn das so beschrieben? Aber wenn wir sagen, Götter kommen von überall und es ist nicht nur der Himmel und Sitchin sucht sich nur die Fragmente, wo es um den Himmel geht, raus und macht dann daraus so eine Art Textcollage aus scheinbaren Beweisen, nimmt ein Drittel Maximum des Weltbilds und lässt zwei Drittel aus, dann ist es halt sehr fraglich, warum er da so selektiv arbeitet.
Ja. Er behauptet ja auch, dass die Unterwelt eigentlich Afrika ist und nicht eben mal das Totenreich, was dann auch zu so seltsam... Ja, tatsächlich. Also Afrika, wo die Götter dann praktisch hingehen, um dort Gold abzubauen. Und so, und das führt dann sogar zu so witzigen Konstruktionen, wie dass er tatsächlich, zumindest in dem alten Buch, beim Gilgamesch-Epos, anscheinend gar nicht realisiert, dass Enkidu da stirbt, sondern er wird praktisch zur Zwangsarbeit in Afrika da in den Minen verurteilt, soll dann da abgeliefert werden, und nach Sitchin stirbt er da erst auf dem Weg irgendwie beim Bootsunglück, weil... Also überhaupt, wie er da das Gilgamesch-Epos wiedergibt, ist vollkommen absurd, wo er auch die Reihenfolge der Passagen völlig umstellte. Und so, wo dann am Ende sogar der Utnapishtim, der Sintflutheld, in der Höhle, in dem Kristallgarten sitzte, während das Salzmeer dann sogar davor war, obwohl es eigentlich erst nach diesen Höhlen kommt im Epos. Und so, ja, er behauptet in dem Fall, dass dieses Meer des Todes das Tote Meer ist, was Gilgamesch da überqueren wollte. Genau, weil er eigentlich zum Raumhafen auf der Sinai-Halbinsel will. Ich verstehe auch nicht ganz, weshalb er dann nicht einfach an der Küste lang gehen konnte, weil so groß ist das Tote Meer ja auch nicht. Aber
Nee, das lässt sich, also lässt sich relativ gut umgehen. Ich war vor ein paar Jahren mal drin. Und tatsächlich, wenn man drin ist, hat man auch den Eindruck, man kann auch einfach durchlaufen. Also es ist tatsächlich von der Entfernung und du schwimmst ja wie so eine Boje oben. Das heißt, du gehst nicht unter. Das heißt, man kann einfach, es ist der Eindruck, durch dickes Olivenöl zu waden. Und man könnte einfach seine Tasche so über den Kopf halten und einfach so durchmarschieren. Dafür braucht man keinen Fährmann, sage ich mal. Das kann man auch ohne Fährmann
ja,
hinkriegen.
zumal er ja da eigentlich praktisch am Ostufer bleiben will und dann irgendwie Richtung Sinai. Das ist
Aber
schon
du, auf der
richtig. Also
Sinai-Halbinsel, da haben sich schon manche Leute 40 Jahre lang verlaufen. Da muss man, das ist.
genau, das soll vorkommen. Das ist auch ganz interessant, Film. Er geht ja davon aus, dass er auf der Sinai-Halbinsel eben mit dieser Raumhafen der Anunnaki in der Zeit nach der Sintflut existierte, der dann später infolge von Anunnaki-Kriegen um 2000 vor Christus mit Atombomben zerstört wurde. Also für diese Lokalisierung hat er eigentlich nicht wirklich klare Belege so in den Texten. Aber da könnte, glaube ich, so eine Beeinflussung durch andere Präastronautik-Autoren drinstecken, weil tatsächlich schon seit dem ganz frühen, wie zum Beispiel dem Herrn Agrest, das war ein sowjetischer Präastronautik-Pionier, der schon um 1960 da solche Artikel schreibt, behauptet wird, dass dort eben auch ja, verglastes Material und so in der Wüste gefunden wurde, was da eben als tatsächliche Reste von einem Atombombeneinschlag gedeutet wurde. Also da haben wir wieder diesen ganzen Kreis von hier Atomkriege im Altertum, was ja auch in der Präastronautik immer wieder zitiert wird. Auch dass irgendwie in den indischen Epen im Mahabharata und so von Atomwaffen die Rede sei. Ja, die Zitate sind fehlerhaft, weil er einfach auch wieder diverse Stücke aus ganz unterschiedlichen Stellen zusammengepackt werden, die eigentlich einen ganz anderen Kontext haben jeweils.
Ich habe jetzt neulich sogar gelernt, dass sogar dass das Zitat des Oppenheimer zugeschrieben wird, dass er quasi, also
Genau.
nochmal die andere moderne Mythologisierung der Bhagavad Gita, dass er die Bhagavad Gita zitiert hätte, Now I have become Destroyer of Worlds, dass das tatsächlich das erste Mal 53 in einem Artikel über ihn quasi publiziert wurde, und auch quasi die Aufzeichnungen, also die es dazu gibt, alle von nach diesem Artikel stammen. Das heißt, wir da höchstwahrscheinlich eine Mythologisierung haben, die in den 50ern eingesetzt hat und die dann zu so einer Art auch einer Pop-Pop-Geschichte wurde. Das ist so ein Satz und so ein Fakt, den man irgendwie schon mal mitbekommen hat, den viele kennen. Und wenn man jetzt tatsächlich da ein bisschen tiefer gräbt und sich das anschaut, dann löst sich das alles in Luft aus, auf. Ne? Also selbst der Mythos aus den 50ern
Eben.
ja, ist so dünn belegt, wie soll es mit dem Mythos von vor 4.500 Jahren sein?
Eben. Es gibt ja auch dieses schöne Meme. Glaube nicht jedes Zitat, das du im Internet findest, nur weil der Name einer berühmten Person drunter steht. Abraham Lincoln.
Ja, genau, so. Ja, sehr wahr. Das ist nicht nur ein Problem des Internets, muss man sagen. Falsch zugeordnete Zitate zu Leute gibt es wahrscheinlich mindestens schon, solange es Zeitungen gibt, wahrscheinlich solange Leute schreiben können. Also.
Definitiv. Ich sage mal, die antike Historiographie besteht ja zum großen Teil aus irgendwelchen Zitaten und Feldherrenreden und so, die wortwörtlich wiedergegeben werden, die aber offensichtlich natürlich vom Autor dann konstruiert wurden, so sinngemäß. Was ja auch tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder so im Internet zitiert wird, so angebliche Zitat von irgendwie sumerischen oder babylonischen Tontafeln, wo sich von damals Leute über irgendwie die verlotterte Jugend beschwert haben. Und so von, wir wägen seit 5000 Jahren irgendwie die gleiche Litanei. Ich habe mal versucht, diese Zitate nachzuverfolgen. Gibt offensichtlich keine Grundlage. Also das sind reine Fakes.
Ich glaube, die werden sogar in einem dieser Harari-Bücher zitiert. Ich glaube, dieser Ausschnitt hat es
Das
sogar
kann
in,
ich mir gut
also,
vorstellen.
das kann ich mir, also, das, ich glaube, da habe ich das erste Mal gehört oder woanders. Also, es gibt es tatsächlich in mehreren pophistorischen Aufarbeitung wird dann eben gesagt, ne, genau dieses verlotterte Jugendzitat, und das ist, ja, wie du sagst,
und immer wieder
belegbar, aber es wirkt halt wie etwas, was es geben könnte. Es passt so gut in unser Bild auf eine Art und Weise, wo die Vergangenheit ja so weit weg ist und so fremd. Auf der einen Seite wird sie eher extrem exotisiert. Also wenn wir in frühe mesopotamische Gesellschaft gucken, dann haben wir auf der einen Seite, glaube ich, diesen Hang zu sagen, das war alles voller Feuermagie und ganz anders. Und, ne? Und dann haben wir das andere Extrem, wo wir sagen, ne, das waren genau Menschen wie du und ich haben genau die gleichen Probleme gehabt. Und auf eine Art und Weise stimmt es natürlich. Wir haben so die frühesten Leute, die sich Sorgen darum gemacht haben, dass sie ihre Steuern noch nicht bezahlt haben, wahrscheinlich aus dieser Zeit. Und das ist sehr relatable heutzutage.
Ja. Ja.
Auf der anderen Seite und keine Ahnung, Familienstreitigkeiten und berühmte Ton.
Der Pferdebrief an Eanazia, der genau. Sonderwertiges Kupfer geliefert hat, der in den letzten Jahren auch viral gegangen ist.
Also einfach Probleme, die man kennt, vielleicht vom.
Hi, I'm Kristen Bell. And if you know my husband, Dax, then you also know he loves shopping for a car. Selling a car? Not so much.
We're really doing this, huh?
Thankfully, Carvana makes it easy. Answer a few questions, put in your VIN or license, and done. We sold ours in minutes this morning, and they'll come pick it up and pay us this afternoon.
Bye-bye, Truckee.
Of course, we kept the favorite.
Hello, other Truckee.
Sell your car with Carvana today. Terms and conditions apply.
Baumarkt oder was weiß ich, da habe ich mir oder ne, online was bestellt, dann kam es an und dann hast du, na, wenn man den Kupfer halt bei Temo bestellt oder
genau.
Genau. Also auch eine Art, auf der einen Seite extrem nah an unseren heutigen Problemen, auf der anderen Seite sind es natürlich beides Verfälschungen, also die extreme Exotisierung genauso wie dieses extreme Gleichmachen sind wahrscheinlich Bilder, die Gedankenexperimente helfen.
Ja,
aber im Endeffekt müssten wir irgendwie schaffen, einen Blick in die Mitte zu finden. Ne? Ja. Aber dafür muss man halt sehr viel lesen.
Es ist letztlich beides. Definitiv. Es waren Menschen wie du und ich, aber ihre Weltsicht war teilweise wirklich ganz unterschiedlich.
Und das fasziniert mich auch so, dass wir so, wenn wir so weit in die Geschichte zurückschauen, wie wir das heute tun in der Folge, dass ist immer dieser Dualismus irgendwie und ich den auch in mir spüre, je nachdem, über was wir davon reden, dass ich so ein bisschen schwanke zwischen, oh, so relatable und auf der anderen Seite, oh, ich komm, da muss ich jetzt aber ganz schöne Gedankenexperimente anstellen, um mich da reinversetzen zu können, dass das jemand wirklich geglaubt hat. So diese beiden Seiten.
Wo wir schon mal bei seltsamen Vorstellungen sind, können wir dann noch zu der nächsten Stufe der Mythisierung kommen, nämlich was dann die nächste Generation nach Sitchin aus den Anunnaki gemacht hat.
Oh ja, nämlich jetzt wird es richtig wild.
Ja, also jetzt ist wirklich an Absurdität nach oben offen, denn ja, Sitchin ist mit seinen Büchern natürlich einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Präastronautik-Autoren. Also gerade so im englischsprachigen Raum kann ich mir gut vorstellen, dass er da mindestens so erfolgreich ist wie Däniken, der natürlich in Deutschland das noch deutlich stärker dominierte. Und dementsprechend sind in den letzten Jahrzehnten da natürlich zig, wenn nicht hunderte von weiteren Büchern, Publikationen und sonst was ausgekommen, die das praktisch weiterschreiben. Und grundsätzlich muss man sagen, all diese Sitchin-Epigonen letztlich gehen nicht mehr an die originalen Primärtexte. Also im Gegensatz zu Sitchin, der wenigstens die Originalquellen noch gelesen hat, zumindest in Übersetzungen und auch die Forschungsliteratur, sondern im Prinzip nehmen die anderen alle Sitchin als Quelle und beginnen dann halt Sitchin weiter zu interpretieren. Und ja, da gibt es natürlich einige erfolgreichere Autoren, die dann auch durchaus internationale Verbreitung erleben oder so, wie zum Beispiel Michael Tellinger, der unter anderem da auch behauptet, er habe praktisch die Ruinen der Tempel der Anunnaki in Südafrika identifiziert. Da gibt es nicht ganz viele so, ja, Steinkreise und Mauern in der Landschaft und Steinterrassen von alter Landwirtschaft, die seiner Meinung nach zigtausende von Jahren alt sind und eben auf diesen frühen Goldabbau der Anunnaki zurückgehen. Ja, also die richtige Wissenschaft geht halt davon aus, dass all das auf die sogenannte Bokodi-Kultur zurückgeht. Das war eben eine einheimische Kultur in Südafrika, etwa vom 16. oder 17. bis 19. Jahrhundert nach Christus. Also die Dinge sind 300 Jahre alt oder so. Aber da hat man natürlich auch wieder zum gewissen Grad so diese koloniale Attitüde. Eben wenn man große Steinstrukturen hat in Afrika oder sowas oder so, sind die letzten, denen man das zuschreibt, eben die Einheimischen, sondern in Zweifel dann lieber die Anunnaki.
Genau, das ist wie Angkor Wat am Anfang von manchen Europäern den Römern zugeschrieben wurde, weil sie das gesehen haben und gemeint haben, Moment, das ist ja größer wie alles andere, was ich jemals gesehen habe. Das müssen die Römer gewesen sein. Das kann ja niemand gebaut haben, der hier lokal lebt. Und wir so einen generellen Kulturchauvinismus in der ganzen Präastronautik-Szene sehen, ne? Also spätestens in den neueren Publikationen, also bei Däniken auf jeden Fall. Wo alles, was von Menschlichen in der südlichen Hemisphäre, alles, was näher an den, zu nah an den Äquator rückt, alles, was südlich des Mittelmeers passiert, muss und außerhalb von Europa muss, immer von Ancient Aliens, Außerirdischen geschaffen worden sein. Genau wie die Pyramiden, weil man im Endeffekt sagt, ich traue der Lokalbevölkerung nicht zu, irgendwie sowas zu schaffen. Ja, also dieser generelle Skepsis, einfach zu sagen, die Menschen hier wären zu so etwas nicht fähig. Ein Römer hätte das gekonnt, aber die Kambodschaner, ich glaube, die schaffen
es. Ja, also das ja. Hat man tatsächlich sogar gar nicht mal jetzt mehr in den jüngeren Publikationen, sondern eher in den älteren. Letztlich die ganze Präastronautik-Szene und so, das leitet sich ja her aus eben diesen, auch gerade Atlantis-Theorien und Lost Civilization-Sachen und sowas seit dem 19. Jahrhundert. Und gerade in den frühen Sachen, auch so bei den ganz frühen Präastronautik-Autoren, so die Generation vor Däniken und Dänikens frühe Werke, da hat man eben diese rassistische Komponente wirklich noch ganz explizit. Also das ist noch wirklich ganz unverhohlene White Supremacy. Während das ja eigentlich dann in der Präastronautik fast schon eher ein bisschen abnimmt, weil da ja mittlerweile eigentlich fast alles auch den Aliens zugeschrieben wird, ja letztlich auch Sachen in Europa, also die ganzen Megalithkulturen ja aus dem Neolithikum, Stonehenge, El Kanakavines, Newgrange, die Megalith-Tempel von Malta, alles, was aus großen Steinen erbaut wird, hat man da dann ja auch wieder mit drin. Und von wegen die Römer, ja wenig, aber der Tempel von Baalbek zum Beispiel, den haben sie auch immer wieder mit drin auf Sitchin. Den dürfen nicht die Römer erbaut haben, sondern das waren die Anunnaki.
Ja, was ist da eigentlich los? Das wollte ich dich auch fragen. Baalbek, jetzt auch immer wieder in den Nachrichten gewesen, die letzten Jahre, weil er bombardiert wurde. Ja, traurigerweise sehr gefährlich, ein antiker Tempel im Nahen Osten zu sein im Augenblick, die letzten 50 Jahre und wahrscheinlich, ja. Genau, also da haben wir einen der besterhaltensten, größten Tempel, genau. Römischen.
Ja. Ja, ist eben die römische Stätte Heliopolis, also beziehungsweise der Ort war schon Jahrtausende davor immer besiedelt. Und dann so im 2., 3. Jahrhundert nach Christus, also als das schon römische Provinz ist, wird da dann eben dieser gewaltige Tempelkomplex gebaut, eben mit mehreren Tempeln, vor allem eben ein großer Jupiter-Tempel. Und das, was auch die Grenzwissenschaftler vor allem interessiert, ist die Plattform darunter mit dem sogenannten Triliton. Denn tatsächlich an einer Seite dieser Tempelplattform sind riesige Steine verbaut, also drei große Blöcke von jeweils etwa 800 Tonnen Gewicht. Also die sind um die 20 Meter lang, solche Monolithen. Und ein Kilometer weiter oder so auf dem befindet sich auch der Steinbruch, wo diese Steine herkommen. Und da liegen noch heute drei so gewaltige Steine, die sogar noch größer sind, über 1000 Tonnen jeweils, solche riesigen Quader, die allerdings nie aus dem Steinbruch weggebracht wurden und auch noch gar nicht vom Untergrund gelöst. Und da ist dann natürlich immer die Vorstellung, das können Menschen damals unmöglich bewegt haben, auch nicht die Römer. Und Also einerseits gibt es von im Mittelalter so verschiedene Sagen rund um Baalbek. Also dass zum Beispiel der alttestamentliche Patriarch Kain die Städte errichtet hat zusammen mit Riesen und nach der Sintflut habe Nimrod das wieder aufgebaut, also der ja auch immer mit dem Turm zu Babel in Verbindung gebracht wurde. Oder das seien sogar die Ruinen des Turms zu Babel oder König Salomo, der ja auch zum Beispiel beim Tempel von Jerusalem ihm nachgesagt wurde, dass er da auch Dämonen eingespannt hätte und so wie er sich im Bau.
Also da können wir mal als Premium-Lesung auch machen des Testamentes Salomon, die sieben Siegel des Salomon, vergessen wie es heißt.
Auf jeden Fall.
Weil das ist tatsächlich ein sehr lustiges Buch. Ja, also da ist ja auch so eine Art Einführung oder so eine Kartei der Dämonen, die wir aus dem mesopotamischen Raum kennen oder dann auch vor allem aus
manche, genau.
Also ein wildes Mischmasch aus Dämonen, die man kennen muss. Die wichtigen Dämonen tauchen alle auf und mit seinem coolen Ring mit einem Pentagramm drin beherrscht Salomon die und bewegt die dazu, den Tempel zu bauen und hat auch Sex mit einer Dämonin und es ist wirklich wild.
Gut. Also das ist ja auch so eine ganze Sagen- und Mythen-Tradition, eben die salomonische Mystik. Steht in der Bibel selbst noch nicht wirklich was von, aber ja. Dann eben diese ganze Sagentradition und eben auch diese magische Tradition dann. Und wie gesagt, wir haben bei Baalbek schon diese Sagen, aber tatsächlich so in dieser Grenzwissenschaft kommt das dann erst relativ spät an. Eben wie gesagt, so etwa um 1960, da freit dem erst wieder der Herr Agrest darüber und deutet eben wahrscheinlich erstmalig oder als einer von wenigen, vor allem da auch sowjetischen Autoren, diese Plattform halt als ursprüngliche praktisch Start- oder Landeplattform für außerirdische Raumschiffe. Und seitdem ist immer eben die Annahme, der Tempel ist römisch, aber die Plattform war eben schon früher da, weil die ja so megalithisch ist. Und von Agrest übernehmen das dann auch zum Beispiel die großen Präastronautik-Vordenker in Frankreich wie Robert Lambergier und Robert Charroux und dann noch Peter Colosimo und Erich von Däniken. Und damit ist das dann halt etabliert und wird seitdem immer wieder zitiert. Unter anderem auch eben von Sitchin. Bei Sitchin ist Baalbek dann eben ein Raumhafen der Anunnaki, wo er dann auch Gilgamesh hin wollte, weil der geht in Zedernwald. Und der einzige Zedernwald, den wir kennen, der ist im Libanon. Der einzige Zedernwald, den Sitchin kennt. eigentlich gab es ja ursprünglich auch in Elam noch welche. Und so.
Ja.
Und ja, seitdem wird das da eben immer wieder zitiert in der Szene, ja auch bei Ancient Aliens taucht das immer mal wieder auf. Ja, also archäologisch kann man da sagen, mit so einer vorzeitlichen Datierung, dass das Ding irgendwie 12.000 Jahre alt sei, wird schwierig, denn unter diesem ganzen Komplex befindet sich halt ein Siedlungshügel, der über Jahrtausende bewohnt war, bis in die Eisenzeit, bis dann irgendwann diese große Tempelplattform da drüber gebaut wird. Und tatsächlich direkt unter diesem Triniton, unter den großen Steinen, wurde unter anderem auch ein Stück von der römischen Säule eingebaut, einfach so in die Baumasse. Also da kann man definitiv sagen, ja, das ist eben auch zusammen mit diesem ganzen römischen Tempel da in der Zeit entstanden. Und gibt natürlich auch noch weitere Belege von der ganzen Baugeschichte hier drumherum. Und tatsächlich die beste Parallele dafür, so baugeschichtlich, ist tatsächlich der Tempel von Jerusalem. Denn der wird ja auch kurze Zeit zuvor unter König Herodes neu errichtet oder ausgebaut. Unter anderem eben auch mit so einer Plattform mit solchen riesigen Monolithen da drin. Die sind nicht ganz so groß, aber haben gleich auch so an die 600 Tonnen Gewicht. Man fragt sich natürlich, wieso macht man das? Ja, einerseits natürlich immer, weil man es kann und um allen zu zeigen, dass man es kann, aber eben auch ganz praktisch, weil das eben in beiden Fällen ja so ein großer Hügel, so ein Komplex ist, praktisch zur Abstützung dieser ganzen Erdmassen, dass das eben nicht praktisch auseinanderrauft. Und dafür sind natürlich solche riesigen Monolithen durchaus praktisch.
Vor allem in Regionen, wo es ab und zu mal Erdbeben geben kann, muss man ja auch
das ein bisschen,
sonst fallen einem die ganzen Säulentempel jedes Mal auseinander.
Das will man auch nicht.
Ja, ich finde es sehr spannend, deine Einschätzung, dass dieser Kulturchauvinismus gerade abgenommen hat, weil du hast natürlich absolut recht. Ich hatte
oder sich ausgeweitet gewissermaßen, irgendwann auch eben auf die europäischen Ureinwohner.
Es kam zurück. Der Boomerang hat am Ende auch die europäische Kultur wieder erreicht, der da losgeworfen wurde ursprünglich mal.
Ja, und spätestens mit jetzt diesen Tartaria-Theorien und sowas in den letzten Jahren aufgekommen ist, geht das ja bis hin zu klassizistischen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert, die jetzt einer geheimnisvollen Urkultur zugeschrieben werden.
Wir haben ganz kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, das können wir, glaube ich, auch kurz erzählen, auch nachgeschaut. Du hattest die gute Idee, bei Google Trends mal zu suchen, der Begriff Anunnaki und wie sich da die Popularität über die letzten Jahre verändert hat im Internet, wie viel danach gesucht wird und dass man da eben diese, also ne, gut sehen kann, dass dieser Trend so in Deutschland 2005 ungefähr aufkam, dass Leute nach Anunnaki gesucht haben und sich das dann aber so seine Auf- und Abwellen hatte. Und die Hochzeit 2014, 15, hast du gesagt, war und jetzt wieder Interesse daran erwachsen ist, nachdem es ein paar Jahre Pause gab.
Ja, es gibt natürlich eine gewaltige Rezeption des Ganzen jetzt gerade auch eben in sozialen Medien und so, auch sowas wie YouTube und TikTok und so mittlerweile insbesondere ganz viel eben auch mit so KI-generierten Bildern, wenn nicht gar Texten und so. Da hat sich fast schon so ein eigenes Genre von praktisch Anunnaki-Kunst, also Rekonstruktion, eben mittels KI entwickelt, die jetzt schon so eine ganz eigene, so mythologisierende Ikonografie da ausgebildet haben. Ist auch irgendwie ganz witzig. Also das ist da absolut etabliert in der Szene. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist tatsächlich die Rezeption im Rahmen von Verschwörungstheorien. Denn wenn wir jetzt wieder etwas zurückgehen zu praktisch den Sitchin-Epigonen, dann haben wir da einen ganz zentralen Namen, nämlich William Bramley. Der schreibt 1989 ein Buch, The Gods of Eden, die Götter von Eden. Und ja, da verbindet er praktisch für Sitchins Anunnaki, die bei Sitchin ja immer praktisch in der Vergangenheit verbleiben, eben mit praktisch dem ganzen Wust an so Verschwörungstheorien und eben Verschwörung durch die Geschichte.
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free, select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams, one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.
Behauptet nämlich, der Gott Enki habe damals eine Geheimgesellschaft gegründet, die er als Bruderschaft der Schlange bezeichnet. Also schon bei Sitchin wird Enki ja gern mit dieser Schlange im Garten Eden identifiziert, der halt den Menschen die Weisheit gegeben hatte und so weiter. Sitchin macht da sonst nicht weiter draus, aber nach Bramley entsteht dann eben diese Bruderschaft. Ist tatsächlich bei ihm nur so ein Terminus Technicus. Also er meint nicht, dass die sich selbst so genannt hätten. Aber spätere Autoren nehmen das dann genauso auf tatsächlich. Und diese Bruderschaft sei dann tatsächlich schon kurz darauf von den anderen, den bösen Außerirdischen, unterwandert und korrumpiert worden. Und im Prinzip hätte die seitdem die ganze Menschheitsgeschichte gesteuert und im Prinzip alle Religionen begründet und politische Ideologien wie eben den Marxismus und auch den Nationalsozialismus. Und natürlich stecken die auch in dem ganzen Bankwesen und hinter sämtlichen Geheimgesellschaften wie den Freimaurern, Illuminaten und so weiter. Also da haben wir das wirklich durch die gesamte Geschichte. Und ihr Zweck sei praktisch, einfach die Menschen zu spalten, immer in Konflikte zu verwickeln, um eben die Menschen zu beherrschen. Weil praktisch Bramley von dieser Prämisse ausgeht, wir sind nach wie vor das Eigentum dieser Außerirdischen und die beherrschen uns und deshalb Teilon herrsche eben.
Eine ganz spannende Synthese zwischen einem sehr positiven Menschenbild. Der Mensch an sich ist urgut und wir sind nur in so viel Zwist und Krieg und alles andere Leid verwickelt, weil wir manipuliert werden von dieser bösen Macht. Das finde ich immer ganz spannend an diesen Verschwörungstheorien, die ja eigentlich von einem urguten Menschen ausgehen, der zu nichts Bösem in der Lage wäre, wenn er nicht manipuliert werden würde. So ein bisschen Adam im Paradies, bevor er den Apfel der Erkenntnis von der Schlange bekommt. Auf der anderen Seite natürlich hier auch wieder die Omnipräsenz von antisemitischen Ideen, die natürlich super eingeflochten werden. Und man kann das hier so schön zu einem noch zu so einer, zu einer Meta-Erzählung.
Ganz genau.
Wo es das Element des Antisemitismus fast schon wieder auflöst in eben einem Glauben an Außerirdische. Aber es gibt natürlich ja auch in diesem Rahmen von antisemitischen Theorien der Gedanke, dass die Juden eine außerirdische Rasse wären. Also das ist ja tatsächlich was auch auftaucht.
Ja. Dazu kommen wir dann als nächstes. Der Film.
Ach so, wirklich?
Ja, tatsächlich ist das bei Dremlin auch interessant. Also einmal, er hat nicht dieses komplett gute Menschenbild. Also er gesteht auch zu, dass Menschen auch ohne diese Einflüsse auch unschöne Dinge tun würden. Aber das hätte das natürlich nochmal ganz stark verstärkt und so. Und im Prinzip ist es halt die Logik im Film. Und das ist eigentlich dieses interessante Phänomen. Ich nenne es mal Antisemitismus ohne Juden. Das klingt paradox und ist es irgendwie auch. Also einerseits hat man da diese klassisch antisemitischen Motive drin, eben das Bankwesen und so. Die Rothschilds hat er explizit auch da mit drin und so. Und auch zum Beispiel, dass diese Bruderschaft auch zum Beispiel die großen Seuchen in der Geschichte, die Pest ausgelöst hätte und so. Da sind wir wieder hier bei Brunnenvergifter und Co. Während er aber gleichzeitig die Juden als Volk da eigentlich immer eher als Opfer sieht, die dann ja Opfer von Pogromen wurden, damals schon und so, natürlich auch beim Holocaust, was er auch alles ganz dramatisch findet und so. Also wir haben praktisch letztlich dieses klassische antisemitische Narrativ, nur dass die Juden als Volk da bereits rausgestrichen sind. Der Bram ist natürlich heute gar nicht mehr so bekannt, der Film, aber damals war der offensichtliche sehr einflussreich, denn innerhalb weniger Jahre werden diese Ideen von ihm von mehreren anderen Verschwörungstheoretikern aufgegriffen. Also er schreibt das, ich meine 1989 und dann schon Mitte der 90er zum Beispiel haben wir hier in Deutschland natürlich Jan-Udo Hohne, besser bekannt als Jan van Helsing, der schreibt Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert, das ja nun auch lange Zeit wegen Antisemitismus beschlagnahmt war und das muss man in Deutschland erstmal schaffen. Und der bezieht sich darin auch unter anderem eben auf Wormleys Bruderschaft der Schlange, die Brotherhood of the Serpent, als praktisch so wirklich die Meta-Geheimgesellschaft, die halt noch hinter den anderen Geheimgesellschaften steht und so. Und ja, Wormley meint, die Schlange ist praktisch nur das Symbol von denen. Aber wenn wir da schon mal bei solchen schuppigen Kriechtieren sind, liegt was nicht fern?
Die Reptiloiden.
Genau. Und dann kommen wir auch natürlich zu David Icke, ehemaliger Fußballer und Sportkommentator und sonst was, der dann irgendwann zu Jesus und noch sehr vielen anderen Dingen gefunden hat. Und in den 90ern beginnt praktisch ein fettes Buch pro Jahr zu schreiben, wo er wirklich alles Mögliche an Esoterik und Verschwörungsmythen und so weiter zusammenbringt. Vor allem, ich glaube, 99 veröffentlicht er ja The Biggest Secret, wo er erstmal diese Reptiloiden-Theorie wirklich ausarbeitet. Also das ist praktisch so das große Manifest, wo dieser Reptiloiden-Mythos praktisch die heute prominente Form annimmt. Also das hat natürlich auch noch lange Vorläufer-Tradition. Können wir gerne mal eine eigene Folge drüber machen.
Sehr, sehr gerne.
Aber damit wird das praktisch so synthetisiert. Interessant ist, wenn man zum Beispiel in die Bücher davor geguckt von Icke-Film, hat er da auch schon mehrere weitergeschrieben, wie zum Beispiel The Robots Rebellion oder And the Truth Shall Set You Free, also die Wahrheit soll euch frei machen, wo er eben auch schon diverse Verschwörungsmythen zusammenbringt. Und so, da hat er die Reptiloiden noch nicht drin, explizit, aber er hat Wormleys Bruderschaft der Schlange und die Anunnaki, beziehungsweise bei Robots Rebellion zitiert er noch, also nur Bramley tatsächlich, da taucht das Wort Anunnaki auch nicht auf. Aber später kommt dann eben Sitchin immer mehr mit rein. Und die beiden Bücher sind ja nun auch durchaus sehr berüchtigt, weil er da unter anderem auch die Protokolle der Weisen von Zion zitierte und auch so ein bisschen in Richtung Holocaust-Leugnung kokettierte. Das hat ihm entsprechend auch nicht ganz unberechtigte Antisemitismusvorwürfe eingebracht. Aber eben ab Biggest Secret ist er dann halt mit den Reptiloiden dabei. Ich glaube, das nimmt in den späteren Büchern auch wieder ein bisschen ab. Aber da hat man dann eben auch diese explizite Gleichsetzung. Die Anunnaki waren eine reptiloide Spezies, die eben auf die Erde kamen, den Menschen schufen und den Menschen bis heute im Geheimen beherrschen. Und da haben wir eigentlich ja so eine ganz interessante Synthese, die, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich auch total verständlich ist. Denn man kann sagen, auch in dieser Verschwörungsszene bilden die Anunnaki jetzt praktisch so eine Ursprungsgeschichte der Weltverschwörung. So dieses, wie alles begann. Verschwörungsmythen, das ist ja praktisch eine eigene Mythologie, auch mit diversen Geheimgesellschaften, historischen Narrativen und so, die man alle auch miteinander verquicken und vermischen kann. Auch gerade David Icke packt ja wirklich alles zusammen, was es da irgendwie an Verschwörungsmythen gab zu seiner Zeit.
Und das ist ganz spannend in Relation zu sehen über das, was wir vor einer Stunde geredet haben, nämlich, dass ja zum Beispiel der Kult des Marduk so ähnlich mit der Idee der existierenden Gottheiten, den Anunnaku dann umging in ihren Texten, wo gesagt wurde, naja, das wird alles inkorporiert und es wird größer gemacht und wir fangen ganz Anfang an, weil wir müssen unseren, auch bis die Anfänge, die ältesten bekannten Anfänge zurück irgendwie schreiben und der das Ganze weiter zurückführen kann, hat den größeren Überblick auch weiß, ne? Also wenn ich jetzt die Meta-Erzählung habe, die vom Anfang der Geschichte der Menschheit bis zu unserem Ende geht, dann bin ich ja auch Experte für alles. Dann bin ich ja auch der, dann ist auf einmal alles Teil von meinem Kosmos. Und das ist so das ultimative Worldbuilding-Projekt, zu sagen, ich fange ganz am Anfang an. Absolut. Und ich die gesamte menschliche Geschichte bis heute, ja, ziehe ich das durch.
Ja, und also all diese Autoren, die arbeiten natürlich nicht sämtliche Sitchin-Bücher durch und nehmen jedes Detail mit rein in diese gesamten Weltgeschichte und so die Pyramidenkriege und was Sitchin da alles noch konstruiert, sondern im Prinzip beschränken die sich ja auf so einen Wesenskern des Ganzen. Und das ist mehr oder weniger das Atrankasis-Epos, was sich natürlich auch gut deckt, mal mit der sumerischen Königsliste und so. Und das ist eben vor allem dieses Narrativ. Die Anunnaki kamen eben auf die Erde. Sie erschufen den Menschen als Arbeitssklaven, also um die Menschen zu beherrschen und zu unterdrücken und auszubeuten zu ihrem eigenen Vorteil. Und seitdem herrschen sie eben als Götter über uns. Sie verursachten eben auch Naturkatastrophen, um die Menschen zu dezimieren, deren schwerst natürlich die Sintflut war. Das ist ja wieder so ein Narrativ, was man heute in den Verschwörungstheorien hat, hier Plandemie und so. Also eben die Eliten versuchen eben Bevölkerungsreduktion durch Naturkatastrophen und Krankheiten und so weiter, Impfungen, Harp, Chemtrails zu erreichen. Und da sieht man eben dieser Anunnaki-Mythos aus dem Atrankasis-Epos, der in dem Fall ja durchaus halbwegs korrekt wiedergegeben wird, ist praktisch schon so eine perfekte Blaupause für diese moderne Verschwörungsmythologie. Da sind geheime Eliten, die sind übermächtig, sie kontrollieren uns von Anfang an, sie haben uns eigentlich erschaffen, um uns zu beherrschen, zu unterdrücken. Und eigentlich brauchen sie uns, aber gleichzeitig wollen sie uns auch böse und wollen uns eigentlich vernichten oder zumindest dezimieren. Und deshalb glaube ich, dass diese Anunnaki-Theorie dann da auch so beliebt ist in dieser Szene. Gerade weil man sich dann natürlich auch auf originale Quellen stützen kann und eben sich nicht irgendwas komplett aus den Fingern saugen muss, weil sonst weiter zurückgehen kann man halt nicht mit irgendwelchen realen Quellen.
Ja, es wirkt sehr wissenschaftlich einfach, ne? Es wirkt einfach dann, als hätte man einen wissenschaftlichen Anker ganz am Anfang geworfen und damit wäre die gesamte Kette an Gedanken, die danach sich durch die Geschichte zieht, ganz plausibel, weil das ja alles unter diesem Stern, den man am Anfang festgemacht hat, umgedeutet wird. Also es wird dieser Fakt ganz am Anfang gestellt und dann kann ich alles umschreiben.
Eben, es steht ja schon in den sumerischen Tafeln. Und da sonst niemand einen Überblick über die Texte hat und die Sprachen beherrscht, vertraut man dementsprechend. Und da wird dann auch wirklich immer bunt verwechselt, was nur tatsächlich in der Tafel steht und was Sitchin da halt konstruiert hat. Bis hin dazu, Zachary Sitchin hat ja auch ein Buch geschrieben, das verschollene Buch Enki. Und das ist praktisch eine Autobiografie des Gottes Enki. Also das hat Sitchin selbst konstruiert. Also das ist praktisch geschrieben wie ein antiker mesopotamischer Text, aber eben in Buchlänge, was praktisch diese ganze rekonstruierte Weltgeschichte da wiedergibt. Sid schon selbst hat nicht so richtig behauptet, dass das ein originaler Text sei. Also so in der Einleitung sagt er auch so sinngemäß, er habe das rekonstruiert, wie dieser Text, von dem aus davon ausgeht, dass es irgendwie so ein Text gegeben hätte, ausgesehen haben könnte. Aber letztlich ist das aus all den anderen Texten, die er kennt und seinen eigenen Forschungsergebnissen, in Anführungszeichen, eben zusammengestellt. Aber eben diese vielen weiteren Anunnaki-Theoretiker in der nächsten Generation verwenden teilweise selbst dieses Buch Enki, als sei das ein originaler Text. Also zum Beispiel der Tellinger mit den Anunnaki in Afrika, der zitiert andauernd irgendwie die sumerischen Tontafeln und so. Und irgendwann merkt man, wenn er meint, die sumerischen Tontafeln, meint er Sitchins fiktives Buch Enki. Weil er das offensichtlich für einen originalen Text hält.
Ja, und dann sind wir schon in diesen tiefen Irrwegen von neu geschaffenen Quellen, die dann wieder neu weiterinterpretiert werden und sumerischer Literatur, die es nie gab, über die geschrieben wird.
Ja.
Und die zur Weltdeutung herangezogen wird. Irgendwie. Ja.
Da wird Sitchin dann schon zur Primärquelle praktisch für die nächste Generation. Und ich glaube, es gibt auch noch einen weiteren Grund, weshalb dieses ganze Modell in der Szene so beliebt ist. Wir haben einerseits natürlich diese Rolle für Verschwörungsmythen, wo es die perfekte Ursprungserzählung ist. Aber gleichzeitig haben wir eben letztlich so eine Weltgeschichte, die im Prinzip ja sagt, es gab schon im Pleistozän, da während der letzten Eiszeit, eine Hochkultur mit fortgeschrittener Technologie. Und die wurde dann praktisch gegen Ende der Eiszeit, beziehungsweise Beginn der jüngeren Frühjahrszeit, 10.900 vor Christus, eben durch eine große Naturkatastrophe vernichtet, die biblische bzw. mesopotamische Sintflut aber immer noch weitere Kulturen inspiriert und so. Und das ist letztlich dieses Modell, was ja auch noch weit darüber hinaus in der Szene in diversen Theorien immer wieder verwendet wird. Das ist im Prinzip ja das, was Abraham Hancock behauptet. Der hat nun keine Aliens drin, so wirklich, der würde wahrscheinlich das mit den Anunnaki nicht in dem Maße unterschreiben. Aber man kann das praktisch schablonenartig beides übereinanderlegen und es widerspricht sich kaum. Man kann das perfekt ergänzen. Wir haben die vorsintflutliche Hochkultur und dann praktisch die Sintflut als große Katastrophe, die diese Leute sogar immer noch annähernd in dieselbe Zeit datieren. Letztlich haben wir das schon bei Ignatius Donnelly im 19. Jahrhundert und bei ganz vielen anderen eben in dieser ganzen Traditionslinie. Und auch wenn Sitchin die alle nicht zitierte, bin ich doch überzeugt, dass er davon definitiv beeinflusst war. Aber dementsprechend kann man wirklich so baukastenmäßig all diese verschiedenen Versatzstücke zusammenbringen. Und wenn man sich die ganzen heutigen Anunnaki-Publikationen, also sowohl in Buch- als auch Medienform und sowas da anguckt, haben wir da ja unendlich viele Varianten des Ganzen. Also das ist echt so ein bisschen dieses, jeder kann mitmachen. Man hat irgendwie diese paar Versatzstücke und damit kann man dann fast alles andere irgendwie verbinden.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Sei es irgendwie die einen, die mehr auf dieser christlichen Schiene sind, die sagen dann, das sind jetzt sogar irgendwelche bösen Dämonen, die uns da zum Satanismus verführen und unsere Seelen verdammen wollen und so. Die haben dann ja diese ganze Nephilim-Mythologie, die wir ja letztes Mal besprochen haben. Seien es dann eben hier diese ganzen Atlantis-Leute wie Graham Hancock und deren Anhänger. Die haben natürlich perfekt diese Geschichte dieser verlorenen Zivilisation. Man kann im Prinzip sämtliche Sagen und Mythen und pseudowissenschaftlichen Theorien damit reinbringen.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Und das macht auch die Gemeinsamkeit zwischen all diesen Sachen aus. Warum... natürlich, wenn ich jetzt Helena Blavatsky gelesen habe, Frühjahr letzten Jahres, mir das alles vorkam, als würde das auch perfekt hier reinpassen in die Präastronautik, weil ja eben auch da diese Idee mit Wurzelrassen und Atlantis und die Abfolge von im Endeffekt aus höheren Wesen, aus höheren Dimensionen stammender Niedergang bis zu uns, bis zu körperlichen Wesen und dieser Verfall und auch also die Akasha-Chronik als im Weltall gesammeltes Wissen als Bibliothek, die alles Wissen in sich bereithält von Vergangenheit und Zukunft und so. Da sind wir ja wirklich wieder in einem mythologischen Bereich, der ja, sumerisch anmutet, sag ich mal.
Ja. Also, sag mal, während Sitchin selbst ja noch relativ, ich sag mal, auf dem Boden bleibt, also er glaubt offensichtlich auch an einen richtigen Gott und so, auch wenn der biblische Gott überwiegend halt für diese Anunnaki steht. Aber was er da spekuliert, sind ja im Wesentlichen, ich sag mal, weltliche Angelegenheiten. Aber spätestens bei den weiteren werden dann natürlich auch so esoterische von magische und religiöse Themen in mehr oder minder großem Maße immer wieder mit reingebracht. Und natürlich auch das UFO-Phänomen kann man damit natürlich super verbinden. Ja, es sind halt immer noch die Anunnaki. Oder eben da in der braunen Esoterik, hier Jan van Helsing und so, werden die Anunnaki auch immer wieder aufgegriffen. Also tatsächlich, wenn man sich die Publikation so aus dem Kreis anguckt, gibt es da praktisch auch verschiedene Deutungen. Teilweise werden sie praktisch gleichgesetzt mit den Aldebaranern, also diesen mit blonden, blauäugigen, arischen, außerirdischen, die damals schon die Nazis beim Flugscheibenbau unterstützt haben sollen und so. Teilweise wird gesagt, das ist noch eine weitere Rasse oder Anunnaki ist eigentlich nur so ein alter Überbegriff für verschiedene Alienrassen und so. Gibt es verschiedene Modelle. Da kann natürlich alles mit allem kombiniert werden.
Das ist super, das lässt sich flexibel verwenden. Wenn wir gerade beim flexiblen Verwenden von Präastronautik sind, hast du nach der letzten Folge eigentlich mehr von deinen Büchern verkauft, wollte ich dich fragen. Haben sich einige unserer Hörerinnen und Hörer von dir auch Literatur besorgt, die auch in diesen vielleicht Fanfiction-Bereich reingeht zu den Themen?
Das würde mich ja selbst mal interessieren. Also bei bei meinen selbst publizierten, also Self-Publishing-Sachen, habe ich jetzt nur ein Exemplar im September verkauft. Und bei meinen Drauger-Büchern im Verlag, da kann ich das ja nicht selber sehen.
Nee, aber dann müssen wir jetzt hier nochmal das Spezifische und Klare sagen, dass die Leute sich von dir ein paar Self-Publishing-Sachen kaufen sollen, weil es gibt ja nicht nur die Präastronautik-Sachen, sondern du hast ja selber auch in die Richtung was geschrieben. Erzähl da mal was zu, weil ich finde, das ist spannend und bewerbenswert und Leute, die gern vielleicht schon mal hobbymäßig Sitchin gelesen haben, wären noch eine gute, also die wären sicherlich auch an deiner Arbeit interessiert, auch wenn du anders vorgehst als Sitchin.
Mhm. Ja, ich habe ja in der Tat einiges an Geschichten und Büchern geschrieben, so im Bereich Fantasy, Science Fiction. So tatsächlich sogar angefangen, eine Science Fiction Präastronautik-Adaption des Gilgamesh-Epos. Ursprünglich als Heftromanreihe, von der zwei Teile erschienen sind, damals noch im Twilight Line Verlag. Es ist aber irgendwann etwas im Sande verlaufen. Aktuell plane ich, das irgendwann mal als eine dicke Monographie, einen Roman zu veröffentlichen. Kann allerdings leider auch nicht sagen, wann es soweit ist. Bis dahin empfehle ich vor allem meine Drauger-Bücher, also jetzt drei Kurzromane über Untote im Mittelalter, also Wikinger und die dortigen Wiedergänger, die Drauger. Und ähnliche sagenhafte Motive, also so, ja, Dark Fantasy im historischen Setting. Und wer es etwas abgedrehter mag, kann sich zum Beispiel meine Kurzgeschichtensammlung Illuminati zu Gemüte führen. Ja, es geht unter anderem darum, dass Seekühe im Geheimen die Welt beherrschen und viele andere groteske, satirische Kurzgeschichten.
Ist genau das, was ich in meiner Freizeit gern als Hörbuch höre oder lese, um mich von den ganzen historischen Sachen so ein bisschen zu erholen auf der anderen Seite und gleichzeitig nicht ganz weg bin. Also das ist für mich ein sehr schönes Maß, sich mit Geschichte zu beschäftigen, ohne dass die Ernsthaftigkeit haben muss, dass das irgendwie, weißt du, so wirklich geschehen ist. Ist aber ein bisschen schwer in Deutschland, weil in Deutschland der Roman immer so automatisch als Bildungsroman gesehen wird. Das ist das Problem, was der magische Realismus so ein bisschen hat im deutschen Rahmen, dass die Deutschen, wenn sie ein Buch über Geschichte lesen, immer denken, das muss alles eins zu eins so passiert sein, ansonsten funktioniert das Buch nicht. Ja. Und das Magische am magischen Realismus ist in der deutschen Leserschaft auf jeden Fall gibt es da in Südamerika und in anderen Bereichen viel mehr Kultur, die das auch so aufnimmt, einen Roman automatisch, der in einem historischen Setting spielt. Und in Deutschland kommt schnell die Debatte auf, ja, war das wirklich so?
Ja, das ist definitiv das Problem. Und da gibt es ja so viel Potenzial. Also gerade auf zum Beispiel der alte Orient und die mesopotamische Mythologie. Und da hat man leider nur, ich sag mal, wenige Adaptionen, die dann im Wesentlichen wieder von Sitchin ausgehen, auch als Romane. Und ansonsten leider ja nicht so viel. Also wo natürlich das ganze Thema auch nochmal ein bisschen verarbeitet wurde, war ja der Marvel-Film Eternals zum Beispiel, wo man ja auch Gilgamesh und ja letztlich außerirdische sumerische Götter dabei hatte. Oder jetzt in den letzten Jahren sind ja tatsächlich auch zwei Romane erschienen, hier Sikander gegen die Götter, also so Jugendbücher, also so ein bisschen so ein Rip-Off des Percy Jackson-Franchises, wo dann auch mit weiteren Autoren, also hier Sava Chadha, auch andere Mythologien mal aufgenommen werden sollen. Ich habe den ersten Teil gelesen und leider ist da auch nicht so viel Kenntnis der Originalquellen drin und die Hälfte dessen, was als original mesopotamische Mythologie dargestellt wird, hat der Autor sich eigentlich selbst ausgedacht.
Das war relativ schade.
Ja, das ist ja tatsächlich das Problem. Die Leute, die sich damit auskennen, wagen sich nicht an die Fantasy oder an die, weil sie sagen, weil sie müssen alles akkurat, also ne, sie haben das Wissen und dann muss das, dann machen sie das im wissenschaftlichen Rahmen.
Genau.
Und die Leute, die das Wissen nicht haben, sich aber dafür interessieren, schreiben die Fantasy-Fiction und deswegen würde ich dich da gerne unterstützen und irgendwie auf unserem Podcast ein bisschen pushen, dass die Leute sich bei dir eine Publikation kaufen und dich motivieren, das Gilgamesch-Buch fertig zu machen, damit es auf diesem Markt, das ein riesiges Feld sein könnte, ein bisschen Konkurrenz gibt zur uninformierten Präastronautik, sondern du als jemand, der Ahnung hat und Fan von diesem Thema ist, das einfach auf eine andere Weise angeht, die ich viel lohnender finde. Ja.
Definitiv. Also daran gibt es so viel Spannendes an diesem ganzen Kulturkreis und eben auch natürlich nicht nur in der Fiktion, sondern eben auch die Wissenschaft selbst. Denn Leute wie Sitchin sind ja nicht die Einzigen, die sich eben mit den antiken mesopotamischen Mythen beschäftigen. Weil es gibt da ja eben auch tatsächlich viel akademische Forschung zu, die genauso spannend sein kann. Ich habe ja eben gerade in Göttingen Altorientalistik studiert, wo wir eben auch einen Schwerpunkt auf der Erforschung antiker Mythen haben. Und eben tatsächlich, was bedeuten eigentlich diese Texte? Was wollen die wirklich aussagen? Ja, wie können wir zum Beispiel diesen mythischen Stoff dahinter rekonstruieren? Da können wir zum Beispiel nur auch mal zum Agushaya-Lied kommen. Was nämlich ein ganz spannender altorientalischer Mythos ist, der erstaunlich unbekannt ist. Meines Wissens wird der Text wahrscheinlich auch von Sitchin nirgendwo aufgegriffen. Also kann sein, dass er mal einzelne Stellen irgendwo in seinen Büchern daraus nimmt oder so, aber als Gesamtgeschichte meines Wissens nicht. Und auch in der gesamten sonstigen populären Rezeption relativ wenig. Obwohl wir da eigentlich einen durchaus spannenden Mythos haben. Ja, das Agushaya-Lied ist nämlich ein Text aus altbabylonischer Zeit, nach britisch eigener Aussage, wie es am Ende steht, in der Regierungszeit von König Hammurapi von Babylon verfasst, also etwa um 1700 vor Christus, ist erhalten auf zwei Tafeln. Die erste wurde 1916 von Heinrich Zimmern, einem großen damaligen deutschen Altorientalisten, erstmal publiziert. Man weiß nicht, wo die Tafel herkommt, stammt vom Kunstmarkt, befindet sich bis heute hier in Berlin im Vorderasiatischen Museum. Die zweite Tafel wurde zwei Jahre später von Jean-Vincent Scheil, einem großen französischen Altorientalisten, publiziert. Der hatte die offensichtlich damals im Louvre. Leider weiß man heute nicht mehr wirklich, wo diese Tafel abgeblieben ist. Die ist irgendwann zwischenzeitlich verschollen und wurde bis heute nicht wieder aufgefunden. Und relativ nervig ist, dass auch davon keine ordentliche Umzeichnung publiziert wurde, sondern nur zwei schlechte Schwarz-Weiß-Fotografien, auf denen man nicht wirklich viele Zeichen erkennt. Dementsprechend ist davon vieles nicht ganz so einfach zu übersetzen. Oder man muss sich eben an die Lesung von Scheil halten, die jetzt halt auch 100 Jahre alt sind.
Ja,
aber wir haben da eben einen durchaus spannenden Text. Und der Grund, weshalb ich mich damit eben so auseinandergesetzt habe, ist, weil das Thema meiner Masterarbeit in der Altorientalistik war. Ich habe eben dieses gesamte Lied neu übersetzt und eben versucht, den Mythos da drin zu rekonstruieren und eben dessen kulturhistorische Relevanz.
Du hast dich dann mit diesen schlechten Schwarz-Weiß-Fotografien auseinandergesetzt und hast Tage und Nächte lang dir überlegt, was das jetzt an diesem Fleck, ob dieser Fleck jetzt schlecht kopiert ist oder original dort war, ja?
Ja, das hätte ich machen sollen. Nee, tatsächlich bin ich gar nicht einmal so gut im Keilschriftlesen. Direkt gerade bei der zweiten Tafel habe ich mich eher auf die Lesung der früheren Vorfahr verlassen, überwiegend, und dann vor allem neue Übersetzung und eben inhaltliche Analyse und so angefertigt. Die erste Tafel ist noch deutlich besser zu lesen. Davon gibt es auch schöne Fotos und eine Umzeichnung. Und die ist wirklich so in sehr schönem Altbabylonisch geschrieben, also wirklich so das Lehrbuch Akkadisch, kann man sagen. Also es handelt sich immer um einen akkadischen Text, nicht sumerisch. Was insofern schon erstaunlich ist, weil man da so ein paar stilistische Merkmale hat, zum Beispiel so eine Stropheneinteilung, die man sonst eher bei sumerischen Kultliedern findet. Also wahrscheinlich wurde dieser Text irgendwie ja im Kult, zum Beispiel bei bestimmten Festen oder so, verwendet, wahrscheinlich rezitiert. Also ja, worum geht es dabei? Das ist grundsätzlich ein Preislied an die Göttin Ishtar. Also Ishtar, gleichbedeutend mit sumerisch Inanna, ist ja eine der wichtigsten Göttinnen im alten Mesopotamien. Also vor allem auch eine Kriegsgöttin, eine unheimlich mächtige Göttin, die auch in sehr vielen Mythen vorkommt. Ihre Zuständigkeit wird ja oft populär so als Liebe und Kriege umschrieben. Sind verschiedene Aspekte, die in verschiedenen Texten auch vorkommen. Wobei sie ist zwar oft auch mit Sexualität konnotiert, im Agufaya-Lied gar nicht, aber eben auch keine Fruchtbarkeitsgöttin oder so in dem Sinne oder Muttergöttin. Also dafür hat man andere im Pantheon. Sondern vor allem ist sie eben eine aktive und auch ehrgeizige Göttin, die auch durchaus zu drastischen Taten fähig ist. Und so begegnen wir dieser Göttin da auch am Anfang des Textes. Eben, sie ist vor allem eine übermächtige Kriegsgöttin. Also der Text beginnt mit den Zeilen Lunait Shobuta in Ili Karata, Bukrat Mingal, Donafa Lulifumfa. Hast du alles verstanden?
Na.
Dann will ich es mal übersetzen. Reisen will ich die Größte, unter den Göttern die Heldenhafteste, Tochter der Ningal, ihre Kraft will ich rühmen in ihren Namen. Ishtar die Größte, unter den Göttern die Heldenhafteste, Tochter der Ningal, ihre Kraft will ich überall verkünden. Und so weiter. Ab der zweiten Kolumne, also Spalte auf der Tafel, wird dann vor allem eben ihr kriegerisches Talent gepriesen. Götter und Könige und tanzt sie in ihrer Manneskraft, heißt es dort. Also gerade eben auch diese androgyne Gestalt hat man tatsächlich bei Ishtar immer mal wieder, eben gerade weil sie eben so eine Kriegsgöttin ist. Und ja, sie ist eben permanent am Krieg führen. Sie bindet oder hält gepackt die Fürsten, sie führt die Mächtigen fort. Ishtar, ihr Fest ist die Schlacht, das Tanzenlassen des Antur, ein Wort, von dem wir nicht so wirklich wissen, wie wir es übersetzen sollen. Sie begann im Kampf zu rasen, sich der Schlacht zu erfreuen. Dies bestimmten sie ihr zum Los. Also wahrscheinlich die anderen Götter, die hier, der ist ja eben ihren kriegerischen Charakter verliehen. Und dann beginnt langsam auch die mythische Erzählung. Also zunächst erfahren wir, wie sie eben diverse solche Machtmittel verliehen bekommt. Wahrscheinlich von dem Gott Ea, also Enki, der eben Weisheitsgott. Das Zepter des Königtums, Throne, Thron und Krone sind ihr gegeben, für sie passend allesamt. Er gab ihr Männlichkeit, Größe und Kraft. Blitze und Glanz fügte er hinzu, ließ er sie umgeben. Noch mehr vergrößerte er sie, den Menschen zum Schrecken. Er ließ sie Schreckensglanz tragen, schreckliche Ausstrahlung und Heldentum. Allerdings geht Ishtar nun etwas zu weit und wird ganz schön ehrgeizig.
Das ist ja auch was wir bei Ishtar immer wieder sehen in den Geschichten, dass sie jetzt nicht besonders dafür bekannt ist, dass sie Grenzen respektiert.
Ganz und gar nicht. Jetzt wird sie mutig. Sie aber plante Heldentaten. In ihrem Herzen bereitete sie den Kampf vor. Und in den Wohnsitz des Fürsten Ea brachte sie Schrecken, wobei das Bringen hier nicht ganz sicher ist, ob wir dieses Wort dort so übersetzen sollten. Das wäre eher sinngemäß jetzt. Mehr als ein Stier lässt sie erbeben, wie sein wütendes ihr Gebrüll. Am Morgen, als er noch nicht aufgestanden war, kam sie hervor in ihrer Kraft. Vor ihrem Geschrei erzitterte der weise Gott Ea. Er war von Wut auf sie erfüllt, Ea zürnte ihr. Das musst du dir also vorstellen, der liegt da nichtsahnd im Bett und auf einmal legt die los mit ihrem Gebrüll, einem wilden Stier gleich. Der steht senkrecht im Bett und ist natürlich not amused darüber. Und nun muss man natürlich noch sagen, wenn wir andere Texte über die Nanna oder Ishtar lesen, fahren wir, dass ihr Gebrüll nicht einfach nur irgendwie einschüchternd ist, sondern wirklich eine zerstörerische Waffe. Also da heißt es teilweise, dass praktisch ihre Stimme ganze Städte zerstören kann oder sogar das Gebirge schmilzt und ähnliches. Dass sich alle Anunna-Götter vor ihrem Gebrüll verstecken. Städte werden zu Ruinen, Hügeln, zu Häusern für Geister, heißt es mal dann einer sumerischen Hymne. Also letztlich, ihr Gebrüll ist eine Massenvernichtungswaffe und sie bedroht hier wirklich den Gott Ea. Und ja, was macht er nun? Er denkt sich, so kann das doch nicht weitergehen. Also tritt er vor die Götterversammlung und schlägt einen Plan vor, um die Dame zur Raison zu bringen. Und was könnte man nun denn zum Beispiel machen, wenn da jemand so völlig freidreht? Er beschließt, eine Gegnerin für Ishtar zu erschaffen. Das ist natürlich etwas, was uns nicht ganz unbekannt vorkommt. Ganz ähnlich wie im Gilgamesch-Epos zum Beispiel, wo der Gilgamesch da den Enkidu bekommt. Also kratzt er den Schmutz seiner Fingernägel hervor, 7-mal. Also da hat man auch wieder dieses Motiv eben der Schmutz, die Erde und so, wie bei der Menschenschöpfung, auch bei Atramphasis. Dann die nächste Zeile ist nicht ganz klar, kann sein, dass es heißt, er nimmt auch Speichel seines Mundes mit dazu, also spuckt drauf, oder er nimmt einfach diesen Schmutz in die Hände und backt ihn, also presst das ordentlich zusammen und daraus erschafft er dann Zaltum, was zu Deutsch so wie heißt, die Streit oder Kampf, also eine Göttin des Kampfes. Und er befreit von der Götterversammlung, wie er sich diese Gestalt vorstellt. Sie soll Sehnen erhalten, sie soll verwirren, standhaft sein und attackieren. Sie sei gefährlich. Kunstvoll geformt sei ihr Haar, blühender als vermutlich Pinienzapfen. Ihre Gestalt sei kräftig, sie möge sprechen und stark sein. Heulen soll sie und nicht ermüden. Weder tags noch nachts soll sie es zurückhalten. Wütend sei ihr Gebrüll. Also die soll eben genauso mächtig brüllen können wie Ishtar. Und ja, er hat jetzt Zaltung geschaffen und es heißt, fest ist ihre Gestalt, verdoppelt an Maßen. Sie ist geschickt, dass keiner ihr gleichkommt und unbeugsam. Ihr Fleisch ist der Aufmarsch, Kampf ist ihr Haar. Also sie ist wirklich buchstäblich aus Kampf und Krieg entstanden. Auch interessant, das heißt, sie ist verdoppelt an Maßen. Das ist natürlich die Frage, wie interpretieren wir das? Vielleicht ist sie einfach doppelt so groß wie andere Götter. Oder tatsächlich, sie hat verdoppelte Körperteile. Und wir kennen zum Beispiel von Marduk im Nummer 11, der hat 4 Augen und 4 Ohren, heißt es dort. Was natürlich bedeutet, er ist praktisch doppelt so schlau wie andere Götter. Weil Ohr auch zum Beispiel metaphorisch für Weisheit steht im alten Mesopotamien.
Klar, doppelt so viele Ohren, doppelt so weise.
Genau, 5. Und ja, jetzt hat der Ea eben im Apsu, also da im unterirdischen Ozean, wo wohnt, diese Zaltung geschaffen. Und die wird dann noch ordentlich aufgelevelt. Er gibt ihr halt verschiedene Kräfte. Also er gibt ihr Kraft und Heldentum und Schreckensglanz und so. Also ganz ähnliche Kräfte, wie er auch vorher Ishtar verliehen hatte. Damit sie dann eben genauso stark ist wie Ishtar. Und dann spricht er zu ihr, schweig und spitz die Ohren, achte auf meine Anweisung, höre meine Worte, was ich dir auftrage, das tue. Dann beschreibt er eben Ishtar, jene eine Göttin ist heldenhafter als alle Göttinnen, überragend ist ihre Größe, seltsam ist ihr Werk und feindlich. Ihr Name ist Erinnina, was eben auch ein weiterer Beiname der Ishtar ist. Ich aber, um sie zu reizen, erschuf dich. Heldentum und Kraft fügte ich in meiner Weisheit deiner Gestalt hinzu. Jetzt geh du, mach dich auf zu ihrer Kammer. In Schreckensglanz sollst du gekleidet sein. Nun trete ihr entgegen. Hat sie dir geöffnet, wird sie Worte zu dir sprechen. Sie wird dich fragen, los Mädchen, erkläre dein Kommen. Du aber sei zornig, verbeuge dich nicht vor ihr. was das Herz erweicht, antworte ihr mit keinem Wort. Was sollte sie jemals von dir nehmen, die du ein Geschöpf meiner Hände bist? Herrisch nach Art deines Mundes und ebenbürtig sprich vor ihr. Ja, es geht dann noch mehrere Spalten so weiter, wo er eben Zeit und noch weitere Kräfte verleiht und sie eben auf ihren Auftrag vorbereitet und nochmal Ishtar preist und so. Also natürlich, das Ganze ist ein Preislied. Es werden immer wieder so längere hymnische Abschnitte eingebunden, eben vor allem über Ishtar. Und eben am Ende der ersten Tafel sieht es dann so aus, dass die Zaltum jetzt losgeschickt wird, um Ishtar zu treffen. Ja, dann geht es auf der zweiten Tafel weiter. Da ist die Stelle nicht so ganz eindeutig. Meine Rekonstruktion nach läuft es offensichtlich darauf hinaus, dass Zaltun nun bei der Residenz von Ishtar angekommen ist, der Film. Und da trifft sie auf Ninshubur, das ist der Visier von Ishtar, der sie betrachtet und dann zu Ishtar reingeht. Sagt, ja, da ist so eine komische Gestalt, was sollen wir jetzt machen? Und er wird nochmal rausgefickt, sie nochmal genau zu betrachten. Dann beschreibt er nochmal Zaltun. Und ja, dann wird der Text leider fragmentarisch, da ist ein ordentliches Teil abgebrochen. Es scheint, dass sich Ishtar jetzt auf die Konfrontation vorbereitet. Sie baut sich jetzt heldenhafte auf und zeigt all ihre Kraft. Ja, jetzt das Aufeinandertreffen steht bevor. Und wie geht es nun weiter, wenn die beiden Göttinnen aufeinandertreffen?
Ja, wir wissen es nicht, da ist die Tafel abgebrochen.
Ah, so ein klassischer Cliffhanger. So ein klassischer Cliffhanger, der damals eingebaut wurde, der nie aufgelöst wird, weil einfach Teil 2 verloren gegangen ist. Wirklich. Das ist es. Oh Mann. Das ist ja, aber das eröffnet ja auch wieder den Raum. Nein, es ist nichts. Also es geht noch weiter, oder?
Ja, denn das Ende ist wieder erhalten. Also diese Tafel ist ja beidseitig geschrieben und praktisch eine Hälfte ist abgebrochen. Und was uns fehlt, ist die gesamte Konfrontation. Aber danach, wenn es dann nach dem Abbruch endlich weitergeht, dann sieht es so aus, dass jetzt offensichtlich Ishtar zu Ea spricht. Und sie sagt eben zu mir, du hast ihre Größe eingesetzt, Zaltum hat ihr Gebrüll über mich gelegt. Also offensichtlich hat das funktioniert, dass Zaltum sie eben mit dem Gebrüll plagen soll. Sie soll in ihr Loch zurückkehren, fordert Ishtar. Und was sagt Ea? So wie du das sagtest, werde ich es tun. Du hast mich in Angst versetzt, jetzt aber erfreust du mich mit deinem Ausspruch. Also er ruft Zaltum zurück. Und dann bestimmt er, wie es vollbracht, wie Zaltum geschaffen wurde. Unseren Bericht darüber sollen lernen die zukünftigen Menschen. Jahr für Jahr möge es Folgendes geben. Es soll eingesetzt werden, ein Wirbeltanz als Ritual des Jahres. Achte auf die Menschen in ihrer Gesamtheit. Sie sollen tanzen auf der Straße, höre ihre Stimme. Du aber, ja, schwierig zu übersetzen, achte mehr auf ihr Fortbestehen oder vielleicht auch auf ihre Weisheit. Ihre Weisung soll sichtbar werden. Dann kommt eben die Widmung an König Hammurapi und der König, der dieses Lied, das Zeichen deines Heldentums, deinen Preis von mir hörte, Hammurapi, dieses Lied, das in seiner Regierungszeit zu deinem Preis geschaffen wurde, ihm sei verliehen ewiges Leben. Dann kommen wir in die letzte Kolumne. Da sind die ersten Zeilen irgendwie sehr schwer zu verstehen, sind zwar erhalten, aber irgendwie komisch. Es scheint aber so, dass jetzt offensichtlich Zaltum von ihrem Auftrag entbunden wird, Ishtar zu plagen. Und dann wird nochmal Ishtar gepriesen. Ea preist sie fordert, dass das Zeichen ihrer Kraft, wahrscheinlich ist damit eben das Agushayalid selbst gemeint, alle Menschen vernehmen sollen. Endet es eben mit den Zeilen, ihre Größe, also Ishtars ließ er angemessen sein. Es ermüdete und beruhigte ihr Herz, die Löwin Ishtar. So. Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte?
Ja, ist ja ganz spannend, dass auf jeden Fall die Ishtar, also egal wie der Kampf jetzt lief, aber nicht als allmächtig dargestellt wird. In einem Lobpreislied auf die Ishtar sehen wir eigentlich, dass sie super nervig sein kann und dass man sie manchmal nur mit radikalen Maßnahmen wieder zur Vernunft bringen kann. Und dann klappt es aber schon, aber man muss ihr manchmal zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist so ein bisschen ja die Lektion, die man aus dem Fragment jetzt mitnehmen kann. Je nachdem, wer weiß, wie der Kampf läuft, aber so scheint ja dann das Ergebnis am Ende zu sein. Mit, ne? Dementsprechend spannende Lobeshymne, würde ich sagen.
Definitiv. Natürlich, dann fragen wir uns, ja, was soll der Quatsch? Alles, also was will uns dieser Text eigentlich sagen? Welche Relevanz hatte das natürlich auch so kultisch und für die Menschen damals? Und eben vor allem, was passiert da eigentlich, wenn die beiden Göttinnen aufeinandertreffen in diesem abgebrochenen Stück? Und ja, der Text liefert da nun einige Indizien. Zunächst in den ersten Kolumnen begegnen wir Ephraim als dieser übermächtigen Kriegsgöttin, die eben permanent Krieg führt, zerstörerisch ist, eben selbst den Gott Ea bedroht in seinem eigenen Heim. Also die wirklich völlig am Freidrehen ist. Und der Text endet eben damit praktisch in wahrscheinlich sowas wie am Refrain: Es ermüdete und beruhigte ihr Herz die Löwin Ishtar. Also das ist natürlich, was diesen Gesamttext einklammert. Erst haben wir die wütende Kriegsgöttin und am Ende beruhigt sie sich. Also das dürfte wahrscheinlich in der Tat das zentrale Motiv des Ganzen sein. Und es ist ja durchaus verständlich, denn wenn wir jetzt Kulturhistorie mal ins alte Mesopotamien sehen, dann kennen wir, dieser Zorn der Götter ist ein unglaublich wichtiges Motiv in der damaligen Religion. Also man ist davon ausgegangen, dass die Götter allgemein immer mal wieder zu unberechenbarem Zorn neigen. Und das ist für die Menschheit natürlich ganz fatal, weil das bedeutet natürlich, dass dann ihre Städte, für die die Götter eigentlich sorgen sollen, der Vernichtung preisgegeben sind und so. Und wir sehen natürlich auch sowas wie der Sintflutgeschichte oder so, wohin das führen kann, wenn die Götter wütend sind. Also drehte sich tatsächlich ein Großteil des Kultes darum, irgendwie die Götter präventiv zu beruhigen, damit die nicht durchdrehen. Also zum Beispiel hat man den Göttern immer an regelmäßigen Terminen Klagenlieder vorgesungen und so, die praktisch schon präventiv das Herz der Götter beruhigen sollen. Also man wirklich sage, oh, dein Herz ist sehr erzürnt und so, beruhige doch dein Herz, Hatschipu, Hatschipu und so weiter.
Oder auch in dem Bakjahr schon mal ein bisschen jammern, weil man wenn man nicht genug jammert im Tempel, dann kriegen die Götter mit, dass es einem zu gut geht, und dann wird es schlecht. Deswegen lieber ein bisschen präventiv jammern. Ja.
Eben. Und so von wegen, wir verstehen doch dein aufgewühltes Herz und so, aber jetzt komm doch mal wieder runter. Oder wir haben ja sogar zum Beispiel die Göttin Ninkasi, das ist die Göttin des Bieres. Das klingt jetzt immer so witzig, ja? Von wegen, ha, die Sumerer hatten eine Göttin des Bieres, meine Lieblingsgöttin, aber die hatte tatsächlich eine ganz zentrale Funktion, denn letztlich war ihre Aufgabe eben, mit ihrem Bier andere Götter und eben vor allem die Inanna Ishtar zu beruhigen.
Das göttliche Sedativ. Eine Göttin, die dafür da ist, dass keiner zu nüchtern wird und anfängt, Pläne zu schmieden. Weil die Götter sind generell gefährliche, nicht vertrauenswürdige Figuren hier, ne? Also Charakter, die sehr schwer sind, schwierige Charaktere, sagen wir mal. Und deswegen möchte man möglichst, das ist wie so ein Familientreffen, wo man sicherstellen will, dass genug Alkohol da ist, dass nicht gewisse Themen angesprochen werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine ganz gute Parallele dafür. Aber natürlich spannend, weil wir im Monotheismus natürlich andere Götterbilder gewohnt sind, wie oder wenigstens in den modernen Ausprägungen der abrahamitischen Religion jetzt nicht so eine typische Idee haben, dass man Gott möglichst betrunken halten muss, um ein ruhiges Leben zu führen.
Genau. Sagen wir gerade, im Alten Testament hat man ja auch noch diesen permanenten Zorn neben Gott. Wobei der interessante Unterschied ja ist, im Monotheismus macht man sich den Hass des Gottes dann meistens zu eigen und sagt, Gottes Feinde sind meine Feinde und die hasse ich jetzt auch und will sie alle umbringen. Während im alten Mesopotamien man sagt, ja, die Götter sind unberechenbar und manchmal bösartig, aber ja, wir müssen irgendwie damit arbeiten und wir schauen jetzt, wie wir die Götter wieder beruhigen können. Und darum geht es offensichtlich eben auch im Agosarja-Lied. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht das eigentlich vonstatten, dass die Ishtar da beruhigt wird? Und ja, irgendwie muss das ja was damit zu tun haben, was da eben in dieser Lücke passiert, wenn Ishtar und Saltum aufeinandertreffen. Und interessant ist ja nun, wenn wir den beiden nach der Lücke wieder begegnen, sind die offensichtlich beide noch da. Ishtar fordert eben, Saltum zurückzurufen. Also sie hat offensichtlich Saltum nicht besiegt und zerstört, was tatsächlich manche Forscher dort angenommen haben, dass in einem Fall sie natürlich ihren Gegner besiegen würde und so weiter. Nein, offensichtlich nicht. Und ja, auch sie selbst ist ja noch da. Also es ging offensichtlich auch nicht darum, dass Saltum jetzt irgendwie Ishtar unterwerfen soll, was ja auch absurd wäre in einem Preislied an Ishtar. Und ja, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, daran, was habt ihr Zaldrum eigentlich für Aufgaben gegeben? Es geht nicht darum, Ishtar zu besiegen im Kampf. Sondern er sagt im Prinzip, sie soll Ishtar gegenübertreten und sich unhöflich benehmen. Ishtar wird sie fragen, was sie da will, und du aber sei zornig. Antworte nicht, verbeuge dich nicht vor ihr. Was das Herz erweicht, antworte ihr mit keinem Wort, dessen herrisch nach Art deines Mundes und ebenbürtig sprich vor ihr.
Kein Respekt.
Ja, absolut. Und das ist interessant, weil was hier beschrieben wird, das ist eine Audienzszene. Also wenn wir jetzt mal in andere Texte gucken, wie tritt man im alten Mesopotamien einer höher gestellten Person gegenüber? Also zum Beispiel einem König oder hohen Beamten oder eben auch tatsächlich einem Gott. Zum Beispiel in verschiedenen Ritualen, wo man mit dem Gott Kontakt aufnimmt und so. Dann gibt es ein ganz klares Formular, also wie man praktisch das angeht. Also zunächst mal wird man auf den Türhüter treffen, dann ankündigen, hier, ich bin der und der und will was. Dann geht der irgendwie zum Chef, sagt, da ist der so und so. Dann wird man reingebeten. Dann sollte man zunächst mal den Herr verpreisen und dem erzählen, wie toll er doch ist und so weiter. Dann wird dann am besten auch noch ein Geschenk präsentieren. Das ist da auch immer ganz wichtig, eben diese Quid pro quo-Logik. Ich gebe dir etwas und wenn du das Geschenk annimmst, dann verpflichtest du dich ja praktisch umgekehrt auch mir was zurückzugeben. Und dann wird der Herr eben fragen, was denn mein Begehr ist, und dann kann ich kurz und knapp eben meinen Wunsch vortragen, und dann sollte der Herr von mir auch entsprechen, wenn er mir wohlgesonnen ist. Was wir hier sehen, ist das genaue Gegenteil. Sie soll Ishtar nicht preisen, sondern beleidigen. Sie soll auf Ishtars Frage nicht antworten. Also Ishtar wird praktisch dem üblichen Prozedere entsprechen, indem sie Zaldrum nach ihrem Begehr fragt. Aber stattdessen soll Zaldrum eben sich auch nicht verbeugen. Ansonsten ist das Verbeugen oder Niederwerfen immer ganz zentral. Sie soll kein Geschenk mitbringen und sowas, sondern soll praktisch wie zu einer Gleichgestellten zu Ishtar sprechen. Also die geht wirklich dazu, zu der mächtigsten Göttin, die ohnehin eine Borderline-Persönlichkeit hatte und irgendwie in ihrer Freizeit Städte dem Erdboden gleich macht, und fängt an, die zu beleidigen. Mhm. Und sogar mit ihrem Gebrüll zu plagen. Ja, wieso macht die
und
das?
Und quasi, es wird auch Gleiches mit Gleichem bekämpft. Also das Gebrüll der Ishtar wird auch mit anderem Gebrüll heimgezahlt. Es ist nicht so, als hätten wir eine andere Umkehr oder so, sondern es wird ihr gezeigt, schau mal, wie nervig du bist. Du verhältst dich so ein bisschen, du bist respektlos, du tauchst bei mir nachts in meinem Zimmer auf und schreist rum, während ich schlafe. Ne? Jetzt kommt jemand bei dir nach Hause und schreibt mal rum, und dann schauen wir mal, wie dir das gefällt. Und am Endeffekt kommt man zu einer vernünftigen Lösung, wo alle Seiten jetzt irgendwie... Ja, gibt keinen Verlierer am Ende der Geschichte.
Ja. Die Frage ist natürlich...
Alle dürfen ihr Gesicht halten.
Tja, aber ist Ishtar in dem Moment wirklich an einer vernünftigen Lösung interessiert? Also wir reden ja von einer gewalttätigen Göttin, die ohnehin zu irrationalem Zorn neigte und eigentlich unbesiegbar ist und absolut zerstörerisch. Und es heißt hier explizit, Anako Agofefa Apetamikati. Ich aber, sagte Ea zu Zaltum, um sie zu reizen, erschuf dich. Es geht offensichtlich explizit darum, Ishtar zu provozieren. Und an einer späteren Stelle haben wir auch noch die Aussage, der Anfang der Zeit ist abgebrochen, entweder ihr Wüten oder ihr Herz, der Zorn, die Flut des Meeres, möge dich erreichen. Also es geht offensichtlich explizit darum, den Zorn Ishtars heraufzubeschwören. Und was ist dann zu erwarten? Ja, wahrscheinlich, dass Ishtar Zaldrum angreift. Das ist ihre Natur. Gleichzeitig ist Zaldrum aber von Ea auch mit so vielen Kräften ausgestattet, insbesondere eben mit ihrer festen Zehengestalt und so. Sie ist nach einer Aussage zuppiff, also praktisch überzogen wie mit Edelmetall oder so. Das ist eigentlich so ein Begriff, den man ansonsten zum Beispiel bei irgendwie einem Metallüberzug von Statuen verwendet. Und sie ist eben unbeugsam und so. Also war fein, müssen wir uns das so vorstellen, dass Ishtar jetzt über Zaldrum herfällt und sie bekämpft und die beiden kämpfen und so. Aber Zaldrum eben tatsächlich stark genug ist, dem standzuhalten. Und das dann wahrscheinlich so lange, bis irgendwann Iftar dann doch bereit ist zu verhandeln und zu Ea geht und dann eben fordert, Zeitung zurückzurufen. Also Zeitung fungiert hier wahrscheinlich als so etwas wie ein lebender Boxsack, an dem Iftar sich abreagieren soll. Und praktisch so lange all ihre Kraft und all ihre Wut daran auslassen, bis sie sich irgendwann von selbst beruhigt.
Ja,
und dann hat Zaltum ihren Zweck erfüllt und Ea ruft sie zurück. Und dann zum Schluss wird eben auch noch dieses Festjahr von Ea begründet. Und es heißt, da soll ein Wirbeltanz stattfinden als Ritual des Jahres. Im Gedenken an diese Ereignisse. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich praktisch zur kultischen Realität des Ganzen. Denn da wird ja offensichtlich da auf die Gegenwart Bezug genommen, was wir bis heute so machen. Und wenn wir an verschiedene Stellen des Textes gucken oder auch in andere Texte, so rund um Iftar, dann wird dort zum Beispiel Kampf gerne mal mit Tanz assoziiert und umgekehrt. Also am Anfang in diesen Preisungen heißt es irgendwie das Tanzen lassen des Kampfes oder so. Und auch Zaltum wird an einer Stelle als Schaliat bezeichnet, also irgendwie wirbelnd, rasend und sowas. Also wir haben hier ohnehin schon diese starke Konnotation. Und wir wissen auch aus anderen Quellen, dass es im alten Mesopotamien Leute gab, so Ritualexperten, die eben im Kult solche ekstatischen Tänze und Schaukämpfe und sowas aufgeführt haben, sich teilweise auch selbst verletzt. So, und das eben insbesondere im Kult der Ishtar. Und aus all dem ist nun tatsächlich meine Interpretation, dass es wahrscheinlich darum geht, dass hier in diesem Wirbeltanz Jahr für Jahr dieser Kampf zwischen Iftar und Zaltum nachgestellt wird. Das wird reinszeniert. Und das bedeutet beim Mythos natürlich, der Mythos selbst wird dadurch wieder real. Der wird in die Gegenwart transferiert. Und was ist das Ergebnis? Iftar wird beruhigt. Es hat einmal dazu gedient, Iftar zu beruhigen. Also wird es auch jedes Jahr wieder dazu dienen. Und damit wird praktisch aus diesem Mythos, der irgendwann in grauer Vorzeit stattgefunden hat, ein Ritual gemacht, das wir jetzt jedes Jahr verwenden können, um Iftar präventiv zu beruhigen. Und wohlgemerkt, es geht ihnen nicht darum, Iftar zu unterwerfen oder zu domestizieren. Nee, sie ist natürlich eine Kriegsgöttin, das weiß man ja auch im alten Mesopotamien. Die kultische Realität kann man ja nicht umschreiben. Und letztlich als solche braucht man sie eben auch. Es wird ja auch explizit gesagt, dass sie eben auf die Menschen achten soll und so. Und eben vor allem auch das Leben von König Hammurapi erhalten. Also das heißt, ihre irrationale Wut und Gewalt wird entschärft. Sie soll nicht mehr einfach willkürlich überall Krieg führen, aber sie soll schon noch bereitstehen, um eben die Interessen des altbabylonischen Reiches zu vertreten und dessen Feinde eben mit all ihrer Macht zu verfolgen.
Ja, finde ich eine sehr schöne Interpretation von etwas, was sonst in der reinen Fragmentar, also nur in den Fragmenten jetzt ja sich gar nicht automatisch erschließt, vor allem wenn man nur den ersten Teil hat und das Loblied am Anfang hört und dann, ne, also das, und das Spannende wäre natürlich in der Kampfszene zu sehen, welche Rolle der Wirbel im Kampf spielt. Ob es nicht in dieser Kampfszene dann tatsächlich vielleicht Motive des Kampfes im Wirbel von was weiß ich oder der Kampfstil, keine Ahnung, sich besonders an irgendwelchen Ringern orientiert oder so und da vieles in die Gegend gewirbelt wird und deswegen das dann auch tanztechnisch übernommen wird. Weil das ist noch so ein bisschen dieses verfehlende Puzzleteil, da die, wie kommen wir denn dann von diesem nicht bekannten Kampf zum Wirbeltanz automatisch, ne, so in dieser Konstruktion. Das wäre natürlich extrem spannend, wenn man, wenn man da noch irgendwie eine Referenz hätte, aber wer weiß, vielleicht wird ja noch eine Tafel gefunden.
Die Möglichkeit, das wäre toll, wenn wir das fehlende Stück finden würden. Interessant ist eben auch, damit kommen wir nämlich zum Titel der ganzen Komposition, nämlich auf der zweiten Tafel dann wird Iftar als Agofaya bezeichnet, womit erst nach der Lücke, nach dem Kampf. Und ja, Agofaya ist aus anderen Texten bekannt, ist ein Beiname der Iftar und tatsächlich immer in so einer kriegerischen Funktion. Also das ist eben diese zerstörerische, brüllende, kriegslüsterne Iftar und die Iftar, die eben verbunden ist mit dem Wirbeltanz. Denn Agofaya ist eine Kumpf-Etymologie, wahrscheinlich nicht ursprünglich akkadisch, ist aber offensichtlich verwandt mit dem Wort Uftu. Und das ist eben dieser Wirbeltanz, der hier genannt wird. Oder auch mit dem Wort Garschum für Wirbeln, Tanzen. Das taucht auch schon am Anfang da zum Beispiel auf, wenn es heißt, sie umtanzt Götter und Könige in ihrer Manneskraft. Also die Agophaia ist eben die wirbelnd, gekämpfend tanzende Ishtar. Und eben auch Zaltum wird als wirbelnd geschrieben.
Das heißt, da muss es schon, ja, es gibt eine sprachliche Verbindung dort, auch wenn wir nicht genau wissen, wie der Kampf abläuft. Wir sehen die Zeichen überall da schon gesetzt, ja. Ja, das ist doch ein gutes Beispiel mal, wie sowas tatsächlich abläuft. Ich finde es sehr spannend, dass du das mitgebracht hast heute, um uns einfach mal zu zeigen, wie denn jetzt als Beispiel an einem Lied da gearbeitet wird normalerweise, wie mit vielleicht fehlenden Stücken ausgegangen wird und wie der Kontext des Mythos auch eine Rolle mitspielt und eben die lebende Tradition zu der Zeit eine Rolle spielt für die Verschriftlichung des Mythos auf eine Art, weil das ja eine andere Art ist, wie Sitchin arbeitet. Ich meine, Sitchin hätte jetzt den gleichen Text, wenn man das uns anders überlegen, oder die Präastronautiker, wenn sie diesen Text gesehen hätten, hätten ihn wahrscheinlich, selbst wenn sie die Übersetzung so haben, quer gelesen, geguckt, geht es hier irgendwo um Themen, die ich Alien oder himmelsartig referenzieren kann. Und wenn es diese.
Da wäre dann wahrscheinlich Zaltum irgendwie ein Kampfroboter, der da geschaffen wird, um irgendwie mit Ishtar zu kämpfen. Und
weil es gibt den Begriff mit der Legierung, mit der silbernen, ne? Und damit hat man automatisch ja genau einen guten Aufhänger, um zu sagen, da wurde ein Roboter erschaffen und an dem sie sich abarbeiten kann und so. Ja.
Ja, man sieht eben, wie geht man mit solchen Texten um? Also einerseits die Grundlage absolut ist eben gute Philologie. Also man muss den Text neu übersetzen und oft geht es wirklich um kleine Bedeutungsnuancen in einzelnen Wörtern. Es reicht nicht unbedingt eben mit einer vorliegenden Übersetzung zu arbeiten. Also zum Beispiel die Stelle, ich schuf dich, um sie zu reizen, dieses Reizen, akkadische Rafum, das wurde zumal von den bisherigen Bearbeitern auch anders übersetzt. Also das ist nun einmal mein Ergebnis, dass das wahrscheinlich die beste Übersetzung dieses Wortes ist. Oder zumal die Stelle, wo es heißt, irgendwie, dass er noch nicht aufgestanden ist. Auch die Zeile konnten frühere Bearbeiter so noch gar nicht richtig übersetzen, beziehungsweise haben das ganz anders übersetzt. Also die neue Übersetzung geht nicht auf mich selbst zurück, sondern da habe ich einen Tipp von meiner Professorin Frau Skoll bekommen, die das natürlich auch alles begleitet und überprüft hat. Und so, das ist halt zunächst mal die Grundlage, also eine wirklich fundierte philologische Übersetzung. Dann muss man nicht nur einfach einzelne Zeilen irgendwie rausnehmen, die einem ins Narrativ passen, so wie Sitchin das macht, sondern eben den ganzen Text in seiner Gesamtheit auch versuchen zu verstehen. Worauf läuft der Text hinaus? Eben insbesondere auch immer so das Ende, also so ein mitunter Kolophon oder eben der letzte Refrain. Was wir da nochmal festgestellt, da hatten wir oft die ganz zentralen Aussagen, oder genauso gab bei so mehrere Texten auch oft am Anfang, wo es irgendwie heißt, das und das gab es noch nicht, dann meistens läuft der Text darauf hinaus, dass es das dann irgendwann doch gibt, dass das dann ins Sein tritt und so. Wir müssen eben die kultische Realität immer vor Augen haben. Wofür diente eigentlich dieser Text tatsächlich damals im alten Mesopotamien? Diese mythischen Texte im alten Mesopotamien sind üblicherweise nicht einfach Geschichtsschreibung, wie jetzt meinetwegen bei Herodot oder so, sondern die stammen halt aus dem Kult. Das sind religiöse Texte. Und da müssen wir uns wahrscheinlich vorstellen, beziehungsweise das wird hier explizit so gesagt, dass dieses Lied wahrscheinlich bei diesem Fest vorgetragen wurde und wahrscheinlich diese Aufführung begleitet hatte. Und manchmal machen die Texte eben noch explizite Aussagen auch zur Funktion. Also hier heißt es ja eben, praktisch eben, dass das in der Zeit von König Hammurabi komponiert wurde und dass er und Ishtar und die Menschen das hören sollen und dann sei Hammurabi verliehen ewiges Leben. Das ist nicht bloß eine Phrase, sondern dahinter steckt ja die Idee letztlich von so einem, kann man sagen, Gesellschaftsvertrag oder so also zwischen Göttern und der Mensch, beziehungsweise Hammurabi lässt dieses Preislied komponieren und aufführen, jedes Jahr wieder zum Ruhme Ishtars, um ihren Ruhm zu mehren. Und im Gegenzug verleiht sie ihm dann ein langes Leben, quid pro quo. Und immer auch die Menschen führen dieses Ritual auf zu Ehren Ishtars, um ihren Ruhm zu mehren und eben mit dieser Reinszenierung des Kampfes. Und im Gegenzug dann beruhigt Ishtar ihr Herz und sorgt für die Menschen. Und zu guter Letzt ist natürlich das Wichtigste immer, wir müssen das kulturhistorische Hintergrundwissen mit einbeziehen. Was wissen wir über all diese Dinge, die hier vorkommen und natürlich auch die Wörter als solche aus anderen Texten? Dann natürlich umso wichtiger Texte, die möglichst nahe zeitlich und räumlich da dran zu verorten sind und literaturgeschichtliche oder eben wenn es weiter weg ist, wie haben wir uns die Überlieferungsbedingungen vorzustellen und so.
Ja, und die Überlieferungsbedingungen, also Leute wie Sitchin, die dann nicht mal zwischen den Sprachen unterscheiden, haben dann natürlich große Probleme, sowas irgendwie in den richtigen Kontext auch einzuordnen, selbst wenn sie guten Willen wären, das zu tun. Ne? Also das ist eine Mischung aus Intention und Vorwissen auch irgendwie aus, beides muss zusammenkommen, damit man am Ende was Stimmiges bekommt als Ergebnis. Ja.
Absolut, auch zum Beispiel intertextuelle Beziehungen. Also hier diese Parallele zum Gilgamesch-Epos wird wahrscheinlich kaum ein Zufall sein. Also entweder ist das direkt vom Gilgamesch-Epos sehr inspiriert, das auch irgendwie um diese Zeit entsteht. Wir können nicht sicher sagen, ob es älter ist, wäre durchaus möglich, aber auf jeden Fall war der Gilgamesch-Stoff ja weit verbreitet und bekannt. Oder beide gehen praktisch auf ein gemeinsames Erzählmotiv zurück, was da halt rund diffundiert in der Kultur. Und genauso auch Parallele zum Phrasis-Epos und so. Was die Zeitung da aus Dreck und Spucke erschaffen wird, das ist natürlich ähnlich wie die Menschenschöpfung da. Oder die Verleihung der Machtmittel an Ishtar und Zeitung, das haben wir auch in anderen Texten wieder. Also da werden natürlich auch wieder andere Mythen praktisch ins Gedächtnis gerufen und reaktiviert, die der Zuhörer natürlich kennt.
Ja. Ja, und dieser gesamte Kosmos an Vorwissen, der uns teilweise ja verloren gegangen ist, aus dem aber geschöpft wird, schon in den frühesten Dingen. Wir dürfen uns ja, das macht mir ja manchmal traurig, die Vorstellung, dass wir ja wahrscheinlich die letzten 20.000 Jahre und länger uns Geschichten erzählt haben,
ja,
die wahrscheinlich auch sehr gut waren mitunter und die, von denen wir aber nichts wissen. Also was alles an, nicht nur das große Drama, was wir alles an niedergeschriebenen Sachen verloren haben, was ja das nächste ist, dass wir einen, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheitsliteratur nicht haben. Aber es gab ja einen riesigen Fundus in altgriechischer Literatur, altbabylonischer Literatur, die verloren gegangen sind einfach über die Zeit. Und die Dinge, die wir dann haben, also diese riesige Tradition, es ist ein Blick in eine Welt aus verlorenen Geschichten auf eine Art und Weise. So ein Fenster in einen Kosmos aus Geschichten, die sich die Leute erzählt haben.
Ja.
Und die wir nur sehr fragmentarisch und nur sehr stückweise haben.
Gelegentlich ein Fürst rausziehen.
Genau, so ein Tropfen aus dem Ozean, den wir da irgendwie ab und zu. Deswegen finde ich das auch so faszinierend. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir irgendwann mal angefangen haben, die Sache mit der Schrift zu machen. Das war,
absolut,
würde ich sagen, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, doch eine der guten Erfindungen, dass wir diese Supertechnik, muss man sich auch vergegenwärtigen, wie unglaublich diese Erfindung am Anfang gewirkt haben muss, zu sagen, da kann ich etwas aufschreiben und es kann dann jemand an einem anderen Ort lesen und hat das Wissen. Ich kann Wissen vermitteln über Ort, über Zeiten hinweg. Ich muss nicht präsent sein, ich muss nicht der Person das 1:1 erzählen, sondern ich kann quasi meinen Gedanken und meine Sätze in eine Lehmtafel prägen und die andere Person hört meine Stimme dann im Kopf sprechen. Das ist ja an sich, wir vergessen immer, wie magisch Schrift ist. Das ist tatsächlich etwas, mit dem wir einfach aufwachsen, das natürlich ist, das uns umgibt von Anfang an, aber es ist wirklich eine unglaubliche Kulturtechnik und führt natürlich auch zu einem ganz anderen Wissenstransfer, wie wenn man immer nur ein paar Sachen von seinen Eltern erzählt bekommt und das dann irgendwie weitergibt. So, ne? Also dieses Ansammeln von Kultur. Ja.
Eben. Nicht umsonst haben wir aus dem alten Mesopotamien mehrere Mythen über die Erfindung der Schrift. Also wo es tatsächlich heißt, dass die Göttin Nisaba, die eben Schreibergöttin, die Schrift erfunden hat, da um ein Preislied des Enki festzuhalten. Oder der König Enmerkara, der halt als erster die Schrift erfindet, um dem Herrscher von Aratta da hinter den sieben Bergen eine Nachricht zu schicken. Und so, also das war von damals entsprechend bedeutsam. Und wurde eben auch natürlich in der Region so reflektiert. Denk nur an die Schicksalstafel, die als eine Schrifttafel vorzustellen ist.
Das stimmt, die Schrift selber taucht dann natürlich auch wieder in den Geschichten auf und wird wieder ein Mittel, das referenziert wird als Teil der Welt der Menschen dann, weil es auch Teil der Welt der Götter. Ja, ich habe auf jeden Fall nach der heutigen Folge Lust, ein T-Shirt zu machen zur sumerischen Göttin des Bieres. wie sie alle Götter ständig betrunken hält, zu unser allem Wohl. Das du mal wieder, ne?
Es gibt sogar eine Biermarke, die Ninkasi benannt ist danach.
Wie bitte?
Es gibt sogar eine Biermarke, die nach ihr benannt ist.
Ach wirklich? Oh, dann kriege ich wahrscheinlich Copyright-Probleme, muss ich aufpassen.
Oh, und sogar ein Whisky.
Oh, ja, das ist aber auf jeden Fall ein sehr guter Name, um Alkohol zu benennen. Ich habe irgendwann mal in einem, ich glaube, eine Geo-Epoche oder so, einem zweifelhaften, einen sehr guten Mark erzählen, was ich damals sehr genossen habe, aber wo ich jetzt das nicht als Quelle angeben wollen würde, dass das bayerische Wort Semmel mit dem sumerischen Wort für Brot irgendwie verwandt wäre. Ist es im Studium bei euch mal aufgetaucht oder ist das so ein Pop-Mythos? Hast du das mal gehört irgendwo? Oder?
Also es heißt nicht, wie das sumerische Wort für Brot nicht annähernd. Also das hat
ja aber was. Dass es eine etymologische Herleitung gäbe, die darauf zurückgehen würde. Aber das wäre natürlich mysteriös, wie das funktionieren sollte. Das habe ich mich immer schon gefragt. Und seit damals habe ich diesen Fakt bestimmt vielen Leuten erzählt. Bestimmt schon. Ne? Und jetzt, wenn du hier bist als Fact-Checker, ist es der richtige Moment für mich, das einmal noch zu überprüfen, damit ich dann im Folgenden aufhören kann, das Leuten zu erzählen. Aber ich habe es nicht selber erfunden, wenigstens. Ich gebe nur Geld.
Ja. Also Brot wäre im sumerischen Ninda. Oder sowas. Und im Akkadisch dann Akkadum, also was einfach das Gegessene oder das zu Essende bedeutet.
Okay, jetzt als Grundmittel. Das zu Essende ist das Brot. Okay. Ja, sehr gut. Ja, nee, gut, dann kann ich das auch es ist ein weiterer Mythos, den ich selber reproduziert habe und den ich im Rahmen dieses Podcasts aufklären konnte und jetzt aufhöre zu reproduzieren. Will ja nicht so tun, als würde ich ja nicht auch sehr viel dabei lernen.
Ja, aber etwas anderes, Ähnliches habe ich dafür. Unser Wort beschickert zum Beispiel ist tatsächlich verwandt mit dem akkadischen Wort für Bier. Akkadisch schickerum, das Bier. Das geht dann natürlich über das Hebräische und das Jiddische bis zu unserem beschickert.
Ah, das ist doch ein schöner Ersatz dafür. Dann werde ich jetzt das Leuten erzählen. Das kann ich noch besser anbringen wie die Semmel, wenn ich in der Kneipe bin. Und das bietet sich ja wirklich sehr gut an. Also beschickert muss auch aufs T-Shirt drauf. Habe ich das jetzt hier richtig?
Auf jeden Fall.
Ja,
ich denke, das ist aber ein passendes Schlusswort.
Das ist wunderbar. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast hier. Wir überlegen uns auf jeden Fall mal nächstes Jahr noch ein Thema, wo du gerne wiederkommen kannst. Ich habe große, große Lust darauf. Wir können gerne auch in die anderen, du hast ja auch gesagt, die andere Reihe, an der du geschrieben hast, ist jetzt ein ganz anderer Bereich, mit denen du vielleicht studiert hast, ne, mit Wiederkehren aus dem im Mittelalter. Dazu könnten wir sehr, sehr gerne, wenn du da viel Recherche gemacht hast, schon eine Folge machen. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Da könnten wir mal noch in eine andere Zeitepoche stoßen und gemeinsam da ein bisschen quatschen. Ich sehe auch hinter dir in deiner Bücherwand steht ein großes Buch zu den Kelten.
Kelten ist ein ganz neues Fachgebiet, aber da hätten wir noch einiges.
Ja, also wir finden auf jeden Fall noch ein paar
Bronzezeit.
Bronze Age Collapse. Sollten wir eigentlich machen, bevor wir Wiedergänge aus dem Mittelalter machen. Fänd ich super spannend, habe ich große Lust drauf. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das auf YouTube tun oder auf Patreon. Auf Patreon/allezeitderwelt. Und ich lese am Ende der Folge immer einmal unsere Unterstützer und Unterstützerinnen vor, die gern vorgelesen werden wollen. Das sind der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi, Petrosilius Zwackelmann, Alexi, Katharina und Fernando. Vielen lieben Dank euch allen und natürlich auch allen, die uns unterstützen und jetzt hier nicht in der Liste sind. Bedeutet uns sehr viel, dass ihr uns monatlich ein, zwei Bier ausgebt für den Podcast. Das ist eine große Freude und motiviert uns, das hier weiterzumachen auf jeden Fall. Auch mach's gut live. Bis nächste Woche. Ja, ciao.
Bis bald.